97% der Leute hätten aufgehört, weil sie eine Nahtod erfahren. Das heißt, wenn du nicht resilient bist, die Chance ist 0,03, dass du überhaupt erfolgreich wirst. Ich habe mal einen Advice bekommen von Brian Franklin, der irgendwie 3 von 7 der PayPal-Mafia gecoacht hat. Dann hat gesagt, Daniel, it's okay to let someone go for how it feels. Ich habe es ein Jahr lang nicht verstanden, aber ich habe gemerkt, dass...
Vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich beim Dinner jemanden kennengelernt, der mich zu wahrscheinlich meiner besten Startup-Beteiligung bis heute geführt hat. Und zwar den Gründer von Ebo. Daniel Dippold hat vorher diverse Firmen gegründet, verkauft und die größte Community für junge, ambitionierte Gründer und Gründerinnen namens Sigma Squared.
Wenn dein Ziel ist, eine World-Class-Company zu bauen, dann, glaube ich, willst du jede weitere Sekunde dazu hernehmen, produktiv zu sein, weil du andere hast, die sind genauso effizient wie du. Wir müssen für unsere Gründer hustlen. Wir sind Co-Hustler, wir sind nicht Investoren, die da irgendwie Geld reinlegen.
Und dann hat er Ebor gegründet. Eine heute Talent Fellowship, wo er in die besten Gründer und Gründerinnen investiert, die jetzt loslegen. Wir sprechen darüber, was sind die besten Gründer? Und wir sprechen auch darüber, wie kommt man eigentlich dahin, dass die besten Gründer auch mit dir arbeiten wollen. Wie wurde aus Ebor, Daniel hat eine Idee, was er machen möchte, hin zu, hey, wir haben jetzt viele Dutzend Millionen, also eher Richtung 100 Millionen an Kapital aufgenommen und ein fantastisches und phänomenales Team aus wirklich sehr erfolgreichen Gründern wie Paul Müller von Adjust und weiteren, die wirklich dort operativ mitarbeiten und die Gründer und Gründerinnen begleiten.
Vor 2 Jahren, da mussten wir um jeden kämpfen und die allerbesten sind alle nicht mit Ebor gegangen. Heute haben wir einige Leute, die sich bewusst dafür werden, unseren ersten Fall, wo jemand Founders Fund abgelehnt hat, um das Ebor Fellowship zu machen und die letzten 5 Leute, YC-Angebot versus Ebor, alle Ebor genommen.
Glaube ich mal ganz faszinierend zu verstehen, weil so viele Einblicke lassen Daniel und sein Team gar nicht zu und ich glaube dementsprechend wahrscheinlich der größte Deep Dive, den es aktuell zu Ebor gibt, eben auch nur auf Deutsch. Dementsprechend viel Spaß damit. Du hast Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und viel Spaß bei dieser Episode mit Daniel Dippold von Ebor. Daniel, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Schön, dass ich da sein darf.
Ihr seht inzwischen 40.000, 50.000 Pitches, Talente, also Gründer und mehr pro Jahr bei Ebor. Und die Frage, die ich mir stelle, ganz vorneweg, bevor wir über irgendwie alle anderen Details sprechen, ist, wie begeistert man euch heute noch? Was sticht heraus? Was braucht es, dass ihr sagt, hey, das gucken wir uns konkreter an?
Ja, sehr, sehr gute Frage, weil das mich jeden Tag bewegt. Warum sollte ich begeistert sein von was? Und wie wird eine Milliardenfirma gebaut? Und die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich lerne nur immer mehr dazu. Vor 2 Jahren hätte ich dir eine andere Story erzählt als heute. Und in 2 Jahren werde ich dir eine andere Story erzählen, als ich das heute kann. Und ich kann natürlich nur das wiedergeben, wo mein aktueller Stand des Wissens irgendwie sagt, so hey, das ist ein fantastischer Gründer mit allen Biases und Flaws, die da drinnen sind. Aber man lernt natürlich dazu. Ich habe jetzt irgendwie über 5 Unicorns im Portfolio und man sieht natürlich, was funktioniert nicht. Ne? Und die erste Sache, die mich begeistert, sind die Gründer. Also wir schauen zu 95% auf die Gründer und die letzten 5% sind dann die Marktdynamik und so weiter, aber da kann man alles mit Pivoting erreichen. Wir kommen so früh rein, dass wir eigentlich nur gucken müssen, wer ist die Person. Und wenn die Person irgendwas sehr Spezielles macht, Outlier Spikes nennen wir das, also zum Beispiel eine Research in LLMs, die global sonst keiner versteht, Top One Expert in dem Bereich, das ist natürlich für uns super spannend. Die zweite Sache, die wir mega finden, sind obsessive Gründer, die halt einfach sagen so, hey, das ist mein Ding. Ich will, also wir sind enorm obsessiv mit dem, was wir bei Ebor bauen und wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die nicht sagen so, hey, ich will das mal ausprobieren, ich habe vielleicht Lust mal zu sehen, ob Unternehmertum was für mich ist, die eigentlich wissen, ich mache das ist meine Karriere, das ist mein Leben, ich will was Weltveränderndes bauen und wir wollen das spüren und das liest du schon in den Pitches aus der Wortwahl. Und siehst du auch in den empirischen Daten der Vergangenheit so ein bisschen so, weiß die Person eigentlich wirklich, was sie will. Ne? Und wir lieben resiliente Gründer, wo wir irgendwie sehen können, okay, da ist schon enorm viel schiefgegangen. Die haben immer wieder weitergemacht. Ist auch super spannend, sich ein bisschen mit der Mathematik von Resilienz zu beschäftigen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel Nahtoderfahrungen so ein Gründer hatte, professionell gesehen. Wir haben da so eine Liste durchgeschickt, 30 Unicorn-Gründer, haben eine Befragung gemacht und haben halt geguckt, okay, wie viel professionelle Nahtoderfahrungen, zum Beispiel nächste Woche kann ich keinen Payroll mehr bezahlen, hatten die. Und 97%, wenn ich mich richtig erinnere, hatten mindestens eine. Das heißt, einer von den 30 hatte keine. Die nächsten 60% hatten mindestens 3. und der Rest hatte mehr. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wenn ich nicht resilient bin, wenn ich bei solchen Entscheidungen nicht weitermache, oh, ich kann jetzt keine Payroll bezahlen, dann 97% der Leute hätten aufgehört, weil sie eine Nahtoderfahrung. Das heißt, wenn du nicht resilient bist, die Chance ist mal 0,03, dass du überhaupt erfolgreich wirst. Das heißt, wir lieben Leute zu sehen, die diese Resilienz mitbringen und das zeigen können. Und dann natürlich auch ein bisschen was zu Technologie und so weiter. Ist ja auch immer spannend. Was wir lieben, sind diese Unfair Advantages, Leute, die was sehen, was sonst keiner sieht. Wir haben einen Gründer finanziert, der hat 3 Patente angemeldet. Das erste für ein Unterwasser-Schwungrad. Hat keiner bisher drüber nachgedacht, Unterwasser-Energy-Storage-Schwungräder zu bauen. Das zweite dann für die Form des Schwungrads. Das dritte fürs Drag Reduction System, weil ja unter Wasser ein Whirlpool entsteht. Whirlpool sind Energy-Sucker. Deswegen musst du den Drag reducen, um das überhaupt energieeffizient bauen zu können. Hat sich davon nie einer ausgerechnet. Wir haben uns das mehrere Male durchgerechnet, haben das Paper gelesen und gesagt, es kann doch nicht sein, dass das funktioniert, haben aber am Ende kein Gegenbeispiel gefunden, haben gesagt, okay, wir müssen das eigentlich machen. Da dann auch Europas größte Pre-Seed-Runde eines First-Time-Founders damit geraced, weil es halt eine so unique Idee war, plus die Defensibility durch die Patents, das war schon wirklich besonders. Und dann haben wir einen anderen Gründer, das ist auch wieder Hardware, der hat eine Chip-Infra gebaut, wo du in 0,1 Millisekunden dein neuronales Netz inferenzen kannst. Das heißt, du kannst High-Frequency-Trading mit AI machen, was total crazy ist. Und natürlich eine Once-in-a-Lifetime-Tech, hat davor noch nie so existiert. Wahnsinnsgründer, 2 achtstellige Exit, bevor er 28 wurde, über 10 Patente. Also wir waren sehr vom Gründer begeistert, aber dann auch diese Technologie mit einer hierarchischen Attention Logic. Also er sagt nicht irgendwie neuronale Netze, total ineffiziente Attention, hochhierarchische Attention Logic da drinnen. Am Ende des Tages super schnelle Inference. Und das sind auch so Sachen, da denke ich mir so, wow, ja, wie komme ich da überhaupt drauf? Ne? Und dann natürlich auch Netzwerkeffekte. Und ich glaube so die Consumer Marketplaces, die sind ein bisschen tot, aber es gibt Wahnsinns Opportunities in B2B Marketplaces, vor allem jetzt in der Agentic Economy, wo so die ganze Friction, Negotiation, Price Finding und so weiter eigentlich Agentic übernommen werden kann. Und das hat genauso Netzwerkeffekte. Und als Netzwerkeffekt, also wenn ich mit N mal Log N mit jedem weiteren User wachse, dann habe ich am Ende des Tages einfach eine riesen First-Mover-Advantage. Und wenn wir einen sehen, ist First-Mover, massive Netzwerkeffekte, das ist natürlich Hammer. Ne? Und dann die Verbindung aus beidem, mein letzter Punkt, ist natürlich auch der Founder-Market-Fit. Haben wir jetzt jemanden, der sehr, sehr uniquely positioned ist, in diesen Markt mit dem eigenen Skillset auch zu bespielen? Und wir machen da auch gerne Ausnahmen. Es gibt Marketinggründer, die danach Biotech-Unicorns gebaut haben und das wissen wir. Aber oft ist es schon sehr, sehr nützlich, wenn du wirklich das Skillset hast, das du brauchst, um in diesem Markt erfolgreich zu sein, den du jetzt bespielst.
Das, was du gerade beschreibst, sind ja dann trotzdem schon Leute, die einen extremen Background mitbringen. So, ja. Und sei es auf der Resilienzseite, weil wenn man sich das anschaut, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich irgendwie im Sport sehr erfolgreich gewesen, in anderen Disziplinen, es kann ja auch eine Mathe-Olympiade oder Schach oder irgendwas anderes sein, ja, zu zeigen, hey, ich habe wirklich was gemacht.
Ja.
Und dann, je nachdem, und oder, sehr auf diesen zum Beispiel Technologie, Produkt etc. fokussiert und das wirklich durchdrungen haben und diese Kombination sucht ihr.
Ja.
So. Und jetzt hast du vor Jahren angefangen, Evo zu gründen,
ja,
hattest im Kopf, ich würde gerne mit diesen Gründern arbeiten. Und gleichzeitig musstest du natürlich selber überlegen, wie komme ich eigentlich dahin, dass diese Leute auch sich wie heute aktiv bei uns bewerben, dass wir überhaupt auswählen können, mit wem davon wir arbeiten wollen.
Ja.
Was waren die ersten Schritte, um dieses Vertrauen bei den potenziellen Evo Fellows? Jetzt gibt es davon ja immer mehr dieser Beweise, die du gerade beschreibst, oder du hast ja gerade aktive Beispiele genannt, um das überhaupt dafür den Grundstein zu legen, dass Leute sagen, hey, mit Evo will ich arbeiten. Dafür müssen wir, glaube ich, auch erklären, so wie die Fellowship heute aussieht, was ihr eigentlich macht. Aber so die Grundfrage von, mit denen will ich arbeiten, heute ist Day One, wie fange ich eigentlich an, da hinzubauen?
Ja, super gute Frage, weil das hat mich jetzt die letzten Jahre natürlich ständig bewegt. Und ich würde das sogar noch ein bisschen, mehr Kontext dazu geben, würde sagen, am Anfang habe ich nicht gewusst, dass das exakt die Gründer sind. Ich habe natürlich gemerkt, dass Gründen, wenn ich einfach gründen will, das wird schon bespielt. Dazu gibt es gute Offers. EF macht es, Endler macht es. Da kannst du als First-Time-Founder, ich habe nie irgendwie was Spezielles gemacht, kannst du hingehen und kannst sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Und ich habe einfach gemerkt, es macht keinen Spaß, was anzubieten. Was ist ein gelöstes Problem. Und das hat ja jeder Gründer auch so ein bisschen. Du gehst mit einer Idee raus, blauäugig, genauso blauäugig war ich damals auch, und sagst dann, okay, gibt's irgendwie schon, schade, ich muss jetzt pivoten. Und ich habe natürlich gemerkt, was es nicht gibt, ist für die besten Gründer da draußen ein VC mit einer saustarken Value Creation. Und wir haben uns entschlossen, kein VC zu bauen, weil das für uns nicht interessant war. Aus mehreren Gründen können wir uns später darüber unterhalten. Aber zu sagen, ich unterstütze jetzt einen Gründer, der alle Optionen in der Welt hat, mit einer Value Creation, die der Gründer alleine nicht bauen kann, das fand ich unglaublich spannend. Und habe dann auch gemerkt, okay, ist nicht bespielt. Es ist irgendwie die Leute, die gar nicht zu Y Combinator gehen würden, die 8-9-stellige Exits hatten, so, wo gehen die hin? Die können nur zu einem klassischen VC ein bisschen Geld reinlegen. Und Pre-Seed gibt's da eigentlich nichts wirklich Gutes. Und dann haben wir gesagt, okay, das bauen wir. Und dann natürlich die zweite Sache, wie musst du dann das Fellowship strukturieren? Und wir haben von Anfang an die These gehabt, dass das Fellowship nie perfekt definiert sein sollte, im Sinne von, das ist das Fellowship und das wird das Fellowship bleiben. Wir machen immer Build-Measure-Learn. Das können wir alle von unseren vorherigen Software-Companies. Und jedes Jahr verändert sich das Fellowship. Genau, wie ich das vorhin gesagt habe, meine These zu, was ist ein guter Gründer, was ist ein gutes Investment, entwickelt sich weiter. Genauso muss sich das Fellowship weiterentwickeln. Vor 2 Jahren war das Fellowship ganz anders als heute und in 2 Jahren wird das Fellowship ganz anders sein, als es jetzt ist. Und genau so haben wir Evo auch gebaut. Jedes Jahr fragen wir Gründer, was war geil, was war nicht geil, was bringt dir nichts, und verändern das. Eine Insight von uns war, keiner der besten Gründer der Welt will ein Programm. Irgendwie zu sagen, ich muss jetzt mittwochs um 6 Uhr dahin gehen und mir was zu Hiring anhören, wenn ich gerade überhaupt nicht am Hiren bin. So, was zur Hölle, warum brauchst du das in der Form der Standardisierung? Aber die besten Gründer werden sich dagegen wehren. Das heißt, wir haben das Fellowship ständig weiterentwickelt. Mit den 2 Sachen vorab jetzt, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten. Wie haben wir das geschafft, dieses Wechselspiel voranzutreiben? Ich habe mal halt angeguckt, was ist so das Wertvollste für Gründer? Was brauchen die, was brauchen die nicht? Und dann habe ich alles simultan probiert, was geht. Und hier und da hatte ich dann halt einen kleinen Erfolg bei der einen oder anderen Sache. Ein Riesenerfolg war zum Beispiel, als dann Alex dazu kam, ne, ProGlove-Gründer, 500 Millionen Exit, und dann Flo, United Domains-Gründer. Und später kam ja dann Paul, 1,2 Milliarden Exit, und Pesa, 8 Milliarden Exit. Das ist alles über 2 Jahre passiert. Und Correction, nicht 8 Milliarden Exit, 8 Milliarden Firma, ist alles über 2 Jahre passiert. Aber am Ende des Tages natürlich immer so ein kleiner Win gewesen, okay, jetzt ist noch ein stärkerer Unternehmer dabei, weil vor allem Pre-Seed, da kannst du noch so viel Impact haben, wenn du sagst, wie schaut denn deine Tech-Architecture eigentlich aus? Du hattest ja eine Folge mit Paul, der gesagt hat, all deine, vor allem wenn deine Unit-Economics von deinen Cloud-Kosten enorm abhängig sind, deine ganze Infra in der Cloud zu bauen, ziemlich dumme Entscheidung. Das später Series A zu verändern, keine Chance. Pre-Seed kannst du das noch alles anders machen und kannst, wir glauben so, dass Road to Unicorn 7 Jahre, 2-3 Jahre können wir rausnehmen durch smarte Entscheidungen. Einfach weil die besten Leute, und da würde ich sagen, sind wir in Europa wirklich eins der stärksten, wenn nicht das stärkste Team für Pre-Seed, was ja wirklich Billion-Dollar-Founders zu sagen, Fulltime, keine Side-Projects, mache ich nur das und kümmere mich darum, dass die Evo-Fellows erfolgreich werden. Das ist Komponente 1. Komponente 2 ist, wir haben gemerkt, Fundraising, super erfolgreich. Mit unseren kleinen Checks kann sie nicht die Welt verändern. Teilweise inzwischen schon. Jetzt haben wir irgendwie AI-Startups. Wir haben einen Fellow, letztes Jahr Ideation Fellowship, keine Idee, kein Co-Founder, ist dann irgendwie im März auf 1,5 Millionen ARR, hat eine Runde von Andreessen geraced, muss jetzt eigentlich nichts mehr raisen. Der wird jetzt irgendwie so bei 5 Millionen ARR sein, Ende des Jahres bei 9. Das sind 5 Leute, der hat keine Kosten. Sowas passiert immer häufiger. Viele, vor allem die Deep Tech Startups, Unterwasserschwungräder dieser Welt und Chip-Infra und so weiter, die brauchen halt echt Kohle. Das heißt, wir müssen den Gründern eine unfair advantage geben. Die perfekten Investoren zu finden, da können wir natürlich helfen, weil wir sehen natürlich alle. Wir sehen, wie die sich verhalten, was die machen, wer High Value Add ist, wer nicht High Value Add ist. Wir reden mit den Gründern, was bringt nichts und so weiter. Wir wissen, wer die Gründer aufhält im Prozess, wer schnelle Entscheidungen treffen kann. Wir können da enorm supporten und wir können denen natürlich dann auch helfen, die perfekte Runde zu raisen. Es muss immer fair für den Investor sein und für den Gründer. Y Combinator, glaube ich, optimiert oft ausschließlich auf die Valuation. Wir haben uns aus mehreren Gründen entschieden, das nicht zu tun, weil wir sagen, du musst auch auf die nächste, die übernächste, die überübernächste Runde optimieren. Und es muss genauso fair für den Investor dann sein, sich darum zu kümmern. Da haben wir einen sehr guten Weg gefunden. Das ist das ganze Fundraising-Thema. Und auch, wie pitch ich, wie mache ich das? Viele Leute, die bei uns sind, die hatten schon mal irgendwie einen neunstelligen Exit. Das ist irgendwie, oder noch größere Sachen. Ne? Andrew hat eine 180 Millionen Revenue Company aufgebaut mit Westwing und baut jetzt ein Deep Tech. Oder Ricky hatte 3 Firmen gegründet, die über 100 Mio wert sind. Tandembank, Asimo, GSM. Und dem müssen wir jetzt natürlich nicht erklären, wie geht Fundraising 101. Aber den können wir sagen, so geht Fundraising für eine Unicorn-Firma. Und können dann natürlich auch nochmal Peter dann mit 8 Milliarden Background sagen, so hey, das kannst du jetzt noch machen, auch im Fintech-Bereich, wo Ricky auch ist. Ist natürlich super nützlich, Fundraising. Was brauchen Gründer noch? Talent. Wir haben es gesagt, so hey, dieser Fundraising-Day funktioniert wunderbar, alle sind oversubscribed, das Problem haben wir jetzt gelöst. Nächstes Problem, Talent, können wir nicht einen Day machen mit 300 Talenten, Founding Engineers, GTM-Leute, Sales-Leute, die genau die Rollen sind, die so 90% aller Startups eigentlich heiraten. Wir wählen die allerbesten aus, also wirklich Hardcore-Vorselektion, arbeiten da mit Talentpartnern zusammen, machen auch unsere eigene und dann pitchst du vor 300 Leuten. 10 Gründer nur, weil das macht uns ja auch sehr speziell, wir machen nur mit 30 Gründern. Das heißt, du kannst dann mit 10, 15 Leuten auf 300 Talente natürlich auch deine 5 bis 10 Hires machen danach. Die bewerben sich dann bei dir. Das heißt, du hast instant eigentlich deine besten Hires gemacht. Du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, irgendwie noch Leute einzustellen. Und die dritte Sache, die wir dann jetzt angefangen haben zu bauen, und das bauen wir gerade, und das ist halt genau das, was ich dir vorhin auch erklärt habe mit dem Fellowship. Wir sagen halt, okay, wie kann sich das Fellowship weiterentwickeln? Nächste Sache ist, wir gehen zu allen Leuten, die ein Budget haben für Scale-Ups oder bei Scale-Ups, bei SMEs, bei Enterprises und decken damit schon mal alle unsere B2B-Companies ab und sagen denen so, hey, du wirst Teil unserer Community, du siehst die verrücktesten Value-Ads und Startups super early. Aber dann musst du im Jahr auch ein bisschen Geld ausgeben, um halt die POCs und so weiter mit den Fellows zu machen. Und dann pitchst du einmal und dann hast du instant danach halbe Mio ARR und mehr. Und das ist so die nächste Sache, die wir jetzt aufbauen. Und ich habe halt angefangen, diese Sachen aufzubauen. Und irgendwann kamen dann die Gründer zu uns, weil sie gesehen haben, empirisch, so das ist ja total der Mehrwert. Und dann kamen auch Leute, die sagen, ich könnte jetzt irgendwo anders 5 Millionen raisen, aber ich gehe zu Evo und nicht wegen dem Geld. Ich gehe deswegen, wegen den Sachen, die ich gerade erzählt habe, deswegen gehe ich eigentlich zu Evo und will das machen. Und wir hatten vor 2 Jahren, haben wir jeden, also da mussten wir um jeden kämpfen. Und die allerbesten sind alle nicht mit Evo gegangen. So vor einem Jahr haben wir jeden Deal gegen YC und so weiter verloren. So, das war ein No-Brainer, wenn du von YC gehst du dahin. So, und heute haben wir einige Leute, die sich bewusst dafür werden, unseren ersten Fall, wo jemand Founders Fund abgelehnt hat, um das EWOR Fellowship zu machen, und die letzten 5 Leute, YC-Angebot versus EWOR, alle EWOR genommen. Das heißt, wir entwickeln uns da ständig weiter und sind jetzt wirklich in dieser Positionierung, in dieser Nische, wo wir drinnen sein möchten, so dass wir sagen können, okay, das sind die Gründer, die eigentlich in ihrem Leben nie so ein Acceleration oder irgendwas in der Richtung machen würden, aber dennoch von der Value Prop, die wir hier bieten, enorm profitieren können und eine viel höhere Chance of becoming a Unicorn kriegen. Und diese Kategorie, die wurde noch nicht gebaut. Und wir versuchen, die zu bauen. Wir versuchen uns als die Nummer 1 darin zu positionieren. Ob wir das jetzt schaffen, ist eine ganz andere Frage. Aber das ist das Game, das wir spielen.
Ich glaube, was ich daran spannend finde, ist, das eine ist, intern das Gefühl zu haben, wir kommen in die Richtung. Das andere ist, wie kommuniziere ich das und wie kriege ich es hin, dass sich das rumspricht?
Ja.
Also, wie habt ihr es hinbekommen, dass du zum Beispiel sagst, vor 2 Jahren haben sich dann die Leute vielleicht nicht für Evo entschieden oder wussten zum Teil vielleicht auch nicht, dass es Evo gibt.
Ja.
Und jetzt, heute gehen die dann auch mit Evo, weil ich finde, das in sich zu denken und zu überlegen, wie transportiere ich all das und kommuniziere diesen Wert und sag nicht nur, der steht auf der Website, sondern kriegt es hin, dass er bei Leuten ankommt, ist super schwer, weil alle so laut sind, dass es nicht so einfach ist zu zeigen, hey, wir sind nicht nur laut, sondern wir sind wirklich gut. Und ich glaube, das beschäftigt sehr viele Gründer da draußen, die sagen, hey, das ist doch das, was ich mache. Wir sind gut darin, aber irgendwie kriege ich nicht hin, dass sich das auch transportiert.
Total. Und da sind wir auch noch nicht perfekt. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute verlieren wir, weil wir zu leise sind. Andere da draußen sind noch lauter und noch aggressiver. Und es gibt Leute, die gar nicht erst von uns wissen, von denen wir nichts wissen. Und die gehen woanders hin und die werden eigentlich perfekt bei uns aufgehoben. Und das nervt mich gerade am meisten. Und da haben wir jetzt, es ist ein ist was, über das ich sprechen darf. Ja? Wer jetzt bei uns Vollzeit anfängt, ist der Hubertus Besser, der Gründer von MyMüsli. Der hat die Nummer 1 Food Brand in Europa über Milka 5 Jahre lang konsekutiv aufgebaut. 800 Leute bei MyMüsli, 100 Millionen ARR, dann Project Eden, Deep Tech, 27 Millionen geraced, unter anderem von Creandum, ne, und macht es jetzt mit uns, und der wird uns auch helfen, mal so eine wirkliche Brand und so weiter aufzubauen, sodass das, was du gerade beschrieben hast, eben nicht mehr passiert, dass die Leute dann auch wissen, okay, wenn ich die Chance habe, zu Evo zu gehen, dann mache ich das auch. Ich glaube, da sind wir gerade am schlechtesten, und das ist auch keine Stärke von mir, und das kann so jemand wie Hubertus halt einfach machen, und da bin ich unglaublich excited, und natürlich auch mit so einer phänomenalen Person zusammenarbeiten zu dürfen, ist natürlich ein absolutes Privileg. Das heißt, da müssen wir wirklich Hausaufgaben machen. Dann ist natürlich die Frage, was, wenn wir den Gründer oder die Gründerin da mal treffen und damit reden dürfen. Die erste Sache, die wir immer sagen, ist, mach Rev-Calls. Mach Rev-Calls zu den anderen und mach Rev-Calls zu uns. Und da sind wir unglaublich stark, weil wir tracken NPS, wir haben meistens irgendwie zwischen 70 und 100 NPS, immer. Und da merken wir halt einfach, wenn du einen Evo-Fellow anrufst und sagst so, ich überlege mir das zu machen. Und es gibt inzwischen viele, die haben auch mehrere Sachen da draußen probiert. Und die sagen dir so, hey, das war meine Erfahrung. Ist das natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ich denen irgendwas erzähle. Das heißt, ich persönlich bin eigentlich gar nicht mehr am Pitchen. Ich sage einfach, mach deine Rev-Calls, die sind tausendmal authentischer als das, was du woanders machen kannst. Und aktuell, wenn du Rev-Calls machst, wer weiß, ob das in 1, 2, 3 Jahren noch stimmt und ob wir das halten können. Aber meine These ist, du wirst von jedem Gründer hören so, hey, Evo ist das Beste da draußen in dem Bereich. Und da sind wir halt, da sind wir stark, und es liegt aber dran, dass wir auch massiv delivern und dass wir Evo so aufgebaut haben, dass du nur pro Partner, also die Leute, die ich vorhin erwähnt habe, SumUp Adjust, 6 Leute hast. Das heißt, der Average Company Value, den Partner bei uns gebaut hat, über 2 Milliarden. Das heißt, du arbeitest mit phänomenalen Leuten zusammen, hast aber jeden Tag Zeit. Und wenn es auch sein muss, ich hatte Fellows, mit denen rede ich jeden Tag 1 Stunde, weil die gerade einen ultra hektischen Race haben und das Sparring brauchen, und dann regeln wir das alles. Oder riesen Co-Founder-Battle und so weiter. Kannst du dir nicht aussuchen, manchmal ist es so, und dann musst du das lösen, dann deine Runde geht kaputt deswegen, dann musst du alle Investoren anrufen und denen sagen so, nee, ich stehe weiter dahinter, ich leg nochmal Geld rein, privat, whatever, und musst dich um die kümmern. Und wir können das, weil wir von der Architektur her, wie wir Evo gebaut haben, das so gebaut haben, dass wir immer diesen Mehrwert delivern können und dass wir eben nie auf hunderte von Gründern hochskalieren werden, haben wir auf keinen Fall vor, weil wir dann dieses Versprechen nicht mehr machen können, und dann kommen die ersten Bad References. Und das ist halt, ich glaube, das ist der Key-Grund, aus Grund dem die Leute dann zu uns kommen.
Okay, das heißt, du sagst, in dem, was ihr macht, in dem Fall frühphasige Investments in die besten Talente, ist Vertrauen und Reputation das Einzige, worauf man erstmal optimiert, und dafür muss man sich Gedanken machen, wie sieht das Produkt dafür aus, dass ein Gründer in der frühen Phase sagt, das ist genau das, was ich haben will.
Genau. Du musst erstmal den Mehrwert schaffen, und dann glaubt dir noch keiner, weil dann hast du ihn erst geschafft, hast aber noch nicht bewiesen. Da musst du ihn beweisen, musst Gründer haben, die da durchgehen, und dann müssen die Gründer natürlich angerufen werden können und sagen so, ja, nee, ist genauso passiert und fand ich eigentlich saugeil. Und ich nenne das den Scarcity-Koeffizienten, finde ich enorm wichtig. Wir schauen enorm auf unseren Scarcity-Koeffizienten, das ist eine Erfindung von mir. Im Zähler stehen alle Leute, die sich für dich interessieren, die zum Beispiel Anzahl Bewerbungen, und im Nenner stehen alle Leute, die du annimmst. Ja? Und der Scarcity-Koeffizient muss jedes Quartal steigen. Und das spüren die Leute. Und wenn du mit Evo Fellow sprichst, dann werden die sagen, so, boah, Evo, es wird immer schwieriger reinzukommen. Der Mehrwert wird jedes Jahr größer. Du hast so ein positives Delta. So, deine Chance ist jetzt. Und das spüren die Leute natürlich. Das heißt, so, wenn dein Scarcity-Coefficient größer wird, dann baust du eine erfolgreiche Community auch auf. Ne? Das ist so das Community, was ich davor auch von Sigma Squared Society und so weiter gelernt habe, ist dieses Community Engineering. Und das machen wir natürlich auch gut. Und dann hast du ein Rezept, das es dir hilft, wirklich mit den besten Gründern auch zu arbeiten. Und sobald du das nicht mehr deliverst, fällt das auch wie ein Strohhaus zusammen. Weil die Gründer reden ja alle miteinander.
Jetzt die Frage, die ich auch spannend finde. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ihr euch 40.000, 50.000 Bewerbungen angucken könnt und auch müsst und dürft, was ja an sich ein Privileg ist. Das heißt, irgendwas habt ihr schon richtig gemacht, dass sich viele Leute bewerben. So, ja. Das ist ja erstmal klar. dann sagt ihr, ihr nehmt 30 Leute im Jahr. Mhm. So, und jetzt natürlich die Frage, gerade wenn du diesen Verknappungskoeffizienten anguckst, den du beschreibst, dann willst du ja das aus 50.000 60 werden, aus 60 70, aus 70 80.000. So, ja. Das hast du nämlich 80.000 auf 30 ist einfach eine kleinere Zahl als 50.000 auf 30 von der Annahmequote.
Richtig.
Gleichzeitig musst du dir ja Gedanken machen, wo ziehe ich den Unterschied aus Quantität und Qualität im Bewerbungsmanagement.
Ja.
Warum macht es für euch Sinn zu sagen, okay, wir erhöhen beispielsweise von 50 auf 80.000 Firmen, Teams, Personen, die wir sehen, während wir wissen, wir wollen nur 30 nehmen? Und wie sehr versucht ihr, die Qualität der Bewerbungen zu erhöhen und warum auch so sehr die Quantität?
Ja, 90% unseres Fokuses ist auf der Qualität. 10% ist Quantität und es ist ausschließlich ein Measurement-Problem. Wenn wir 100% Transparenz hätten, dann würden wir eigentlich nur Qualität machen. Der Punkt ist, wir wissen natürlich nicht, wo kommen die Hochqualitativen her. Wir haben jetzt Ebor, wir bauen mit Ebor ein Venture. Das ist mir enorm wichtig zu sagen, es ist kein Fonds, weder rechtlich noch praktisch. Es ist ein Venture. Und dieses Venture kümmert sich darum, sich an den allerbesten Gründern zu beteiligen und einen exorbitanten, wenn wir in 10 Jahren nochmal sprechen, dann muss der Mehrwert so exorbitant sein, dass Elon sagt, ich muss das mit Ebor machen, so, weil das kann niemand da draußen kopieren. So, da wollen wir hin. Und das ist das Venture, das wir bauen. Und deswegen schauen wir uns wir nennen das Attraction. Das ist Komponente 1 von Ebor. Das muss laufen. Und Attraction können wir runterbrechen in 12 Subchannels. 4 Main-Channels, 12 Subchannels. Da kommen irgendwie die Leute her. Und dann können wir pro Subchannel natürlich tracken, wie hoch ist die Qualität für den Channel. Und dann können wir sagen, okay, das ist ein Channel mit enorm hoher Qualität, was für uns bedeutet, wir nehmen sehr viele Fellows an oder haben Fellows in den finalen Runden von diesem Channel. Und da gibt es sehr viele, die bringen uns vielleicht 100, 150. Wir wissen aber genau, wie wir auf 300 kommen und die skalieren wir weiter. Und wir wissen auch, dass die Qualität im Schnitt teilweise ein Faktor 50x größer ist als die von anderen Channels. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die. Und wenn du mich fragst, der Scarcity Coefficient, der hat am Ende des Tages, sind es alle relevanten Personen, die im Zähler stehen müssen. Und nur wenn du unklar hast, wer die relevanten Personen sind, dann ist es eigentlich, dann musst du in die Quantität gehen und auf 80.000. Intern haben wir aber überhaupt keine Ziele, auf 60, 70, 80.000 zu kommen. Wir haben eigentlich nur Ziele, die Qualität hochzuschrauben und zu sagen, okay, von den Leuten, die so richtig, richtig Killer sind, die müssen uns eigentlich kennen, die müssen verstehen, dass wir einen Wahnsinnsmehrwert liefern und das müssen wir denen jetzt auch erstmal beweisen. Ich finde es falsch zu sagen, so okay, wir braggen das jetzt einfach mal raus. Ich bin da enorm zahlengetrieben. So entweder der Peter von SumUp ist jetzt fulltime bei uns oder halt nicht und dann wirst du den Fakt nennen. Entweder die Fellows raisen mehr oder sie raisen halt nicht mehr und das kannst du dann auch in Zahlen vergleichen mit anderen Demo Days und so weiter. Und erst wenn ich diese Zahlen liefern kann, dann bin ich confident genug zu sagen, ich gehe jetzt zu den qualitativen Channels und erzähle denen auch diese Story. Und dieses Wechselspiel zwischen, ich brauche die guten Leute, um die Zahlen überhaupt das zu delivern und ich deliver aber auch so viel Mehrwert, dass die guten Leute dann kommen, da musst du halt ständig schauen, wie du dieses Wechselspiel spielst. Das ist enorm schwierig, aber wir kommen natürlich immer weiter voran.
Eine Sache, über die du jetzt immer wieder kurz gesprochen hast, ist, dass ihr euch als Venture seht und nicht als Fonds.
Ja.
Dementsprechend, glaube ich, auch mal wichtig zu differenzieren. Am Ende investiert ihr ja trotzdem Geld in mich als Fellow.
Richtig.
Und als Startup-Team, je nachdem, ja, wo ich zu dem Zeitpunkt stehe. Warum habt ihr euch entschieden, nicht den klassischen Fondsweg zu gehen? Weil ich bin mir sicher, ihr habt euch das angeguckt und auch überlegt und dementsprechend, so wie ich dich kenne, und das haben wir doch inzwischen ein bisschen besser, will ich schon wissen, wie diese Entscheidung dann auch zustande kam, zu sagen, hey, wir machen das als Venture und dann müssen wir auch definieren, was das bedeutet.
Ja, so viele Ebenen, die damit reinspielen. Eine enorm komplexe Entscheidung, die wir sehr, sehr bewusst gefällt haben. Fangen wir mal an mit dem Gründer. Was interessiert dich eigentlich als Gründer? Als Gründer hast du natürlich, du hast dann VC drinnen, wir kommen enorm früh rein. Und der VC, der will dann natürlich irgendwann einen Exit, weil der die LPs bedienen muss. Das haben wir bei Ebor mit unserer Evergreen-Struktur erstmal nicht. Wir haben Index-Vehikel, aber das hat sehr gute Laufzeit. Das heißt, in dieser Evergreen-Struktur hast du erstmal diesen Pressure nicht. Wenn du dann, teilweise brauchst du auch so lange, 2, 3 Jahre, pivoten, Product-Market-Fit finden und so weiter, bis das Ding richtig steil ist, dann hast du diese 3 Jahre gewonnen, wenn wir uns mal so einen VC anschauen und der jetzt Seed investiert. Du hast irgendwie ein paar Jahre Marketing, raise dein Fund, dann fängst du an, deinen ersten Close zu machen, so, und dann tickt die Uhr und dann musst du in 10 Jahren zurückzahlen. Und dann hast du 4 Jahre zum Deployen. Und dann sagen wir mal, du kriegst jetzt einen Fonds, der gerade in seinem 4. Jahr ist, zu deployen. Das sind noch 6 Jahre, bis der zurückzahlen muss. Dann bist du drinnen, in 6 Jahren musst du ein Exit-Event haben. Das geht, wenn du eine Seed- oder eine A-Runde raised. Wenn du so früh reingehst wie wir und nochmal 3 Jahre wegen irgendwas über total schwierig. Deswegen haben wir gesagt, so früh, wie wir dran sind, wollen wir das Evergreen machen. Die zweite Sache ist, dass wir einen Weg gefunden haben, jetzt bin ich eigentlich schon von den Gründern weg, ne, das anders zu lösen. So, aber das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, mit LPs, Investment Committees und so weiter, du schaffst Komplexität, du verlierst Speed. Und wir haben gesagt, wir wollen unglaublich schnell sein. Wir hatten Gründer, die haben sich beworben, ein Scout von uns hat da gesagt, musst du heute noch mit sprechen und am nächsten Tag treffen wir Entscheidungen und sagen, wir sind dabei. Das macht uns auch aus. Wir wollen das. Und dazu haben wir eine Struktur gewollt, die das reflektiert. Das ist mal die Gründerkomponente. Die nächste Komponente ist natürlich auch so ein bisschen die Return-Komponente. Und wir sind alle an dem Punkt im Leben, wo wir gesagt haben, uns interessiert das jetzt nicht, irgendwie ein Carry zu own. Wir haben eigenes Geld. Wir haben selber auch über 30 Mio in Evo gesteckt, privat. Wir haben natürlich gesagt, es ist uns mega wichtig, dass wir unser eigenes Geld auch multiplizieren. Und das ist halt die Frage, machst du dann eine Fondsstruktur, wo du nach 20% oder 30% des Geldes von anderen Leuten kommt, hast aber die ganze Abhängigkeit, oder du machst es halt nicht. Ne? Das ist die nächste Sache. Alle Leute, die sind, arbeiten eigentlich auch operativ. Und unser Business Model ist auch nicht die Selektion und das Investment und sonst irgendwas. Wir operieren auch gar nicht. Wenn vor unser Business Model ist das Fellowship. Und das Fellowship rechtfertigt andere Terms. Und deswegen bauen wir eine Firma, weil der Mehrwert von dem, was Evo baut, das Fellowship ist. Und nicht irgendwie die Selection und so weiter. Natürlich spielt die eine Riesenrolle. Aber erstmal bewerben sich die ganzen besten Leute, weil es überhaupt das Fellowship gibt. Und dann arbeiten 90% der Leute bei Evo auch daran, dass an dem Founder Support, ne, an dem Fellowship und so weiter. Also das ist so ein bisschen die Struktur für uns, die da enorm entscheidend war. Und wir wollen natürlich auch recyceln. Das heißt, es kommt ein Secondary, es kommt ein Exit. In einem normalen Fonds musst du dann DPI zeigen und sagst irgendwie, okay, ich schütte das jetzt aus. Wir haben halt gesagt, nee, wenn nach 2-3 Jahren eine coole Secondary Opportunity kommt, dann wird die direkt wieder investiert. Und aktuell haben wir so viel Geld auf dem Bankkonto, dass wir auch davon ausgehen, dass wir nie wieder irgendwas raisen müssen. Wir haben jetzt ein paar Runden geraced und vielleicht machen wir mal opportunistisch eine in der Zukunft. Wenn wir aber so viel Angebote von Leuten, die da gerade rein wollen, und wir haben überhaupt nicht die Chance, dieses Geld auszugeben. Und wir finden es halt viel spannender zu sagen, so, nee, wir sind jetzt drinnen und wenn Geld zurückkommt, dann hauen wir das direkt wieder in die Gründer. Weil so ein Paul mit seinem Milliarden-Exit, der braucht jetzt nicht irgendwie jedes Jahr diese Cashflows, diesen DPI, der ist natürlich dran interessiert, wenn was zurückkommt, das auch wieder zu multiplizieren und wieder in die verrücktesten Gründer zu packen. Und aus diesen Gründen haben wir gesagt, für uns, das ist jetzt keine universelle Regel, aber für uns macht es einfach deutlich mehr Sinn, ein Venture zu bauen. Und dann kommt natürlich noch die ideologische und persönliche Komponente dazu. Und das ist einfach auch mein persönlicher Wunsch. Ich will ein Venture bauen. Ich habe immer Organisationen gebaut. Ich würde durchdrehen, wenn ich nur in Gründer investiere und dann zugucke. Das funktioniert für meine Persönlichkeit nicht und für die anderen Gründer funktioniert es auch nicht. Ich muss Mehrwert schaffen, ich muss Dinge aufbauen und ich weiß, ich kann mit dem Fellowship was aufbauen in 10 Jahren, wo die Leute sagen so, was, das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und dazu brauche ich eine Organisation und die Organisation muss ich führen mit OKRs und da kann ich jedes Jahr neue Sachen dazu bauen. Als Fonds überlegst du dir eigentlich nur jedes Jahr so, okay, wie kann ich jetzt die besten Gründer finden und da Geld reinstecken, so das. Persönlich würde mich das einfach enorm langweilen, das will ich nicht. Ich will eine Organisation aufbauen, die eine Legacy schafft. Und diese Legacy ist das Fellowship. Und wir haben alle gesagt, wir bauen das mit den Gründern zusammen. Das heißt, wenn Evo investiert in diesem Sinne und sich an deiner Firma beteiligt, dann weißt du, neben mir ist Evo noch genauso hungrig. Die sind alle auch total am Hustlen und die bauen neben mir auch eine $1 billion, $10 billion, whatever Organization. Und das spürst du als Gründer. Und das ist auch für dich wieder total inspirierend zu sagen, okay, die hasseln ja genauso viel und die sind auch voller Machen. Und das wollen wir auch einfach ideologisch. Das ist einfach verdammt wichtig. Und deswegen bauen wir gemeinsam mit den Gründern ein Venture. Und wir sehen uns auch nicht als Investor im Captable, wir sehen uns eher als sowas wie ein Co-Founder. Wir sagen halt, hey, wenn wir dabei sind, wir hustlen mit dir. Wir helfen dir, die besten Terms zu kriegen und wir helfen dir auch dabei, was auch immer schief geht, Trouble zu shooten. Wir nehmen keine Kontrolle, keins unserer One-Pager, ja, den wir irgendwie die Fellows geben oder ein Drei-Pager CLA, gibt uns irgendwelche Kontrollrechte. Wir nehmen keine Board-Seats, wir haben keine Rechte, Gründer rauszuschmeißen, den irgendwo reinzureden, strategische Entscheidungen zu Budgets mitzufüllen und so weiter. Wenn das ein späterer Investor negotiated und wir dann mit dabei sind, okay, dann haben wir die zufällig, aber wir optimieren darauf, eigentlich diese Rechte nicht zu haben, weil dann sitzen wir im gleichen Boot wie die Gründer und wenn was schief geht, dann sind wir immer da und wir supporten, wie eigentlich so ein Gründer an deiner Seite und nicht wie ein Investor, der von oben drauf guckt und so sagt, ja, strategisch, da musst du irgendwie das machen. Weil wir haben das als Gründer nicht genossen und wir glauben, dass wir als like Co-Founder in the Captive, wir sagen immer Ecosystem as a Co-Founder, mehr Mehrwert schaffen können. Und Pre-Seed, glaube ich, stimmt es. Series A würde ich sagen, stimmt nicht. Und da habe ich viel lieber ein Sequoia mit einem Board-Seat, die genau wissen, was sie da tun und strategisch unterstützen können. Das heißt, das ist perfekt. Das würde ich auch Series A nicht anders machen. Aber Pre-Seed finde ich es genauso, wie wir aufsetzen, eigentlich echt schön. Ob das aufgeht, werden wir selber sehen. Aber zumindest theoretisch macht es mal großen Sinn.
Was würdest du sagen, wie nehmen das Investoren wahr, die dann nach euch investieren? Ich meine, am Ende, wie gesagt, ihr seid quasi wie ein Co-Founder und gleichzeitig natürlich irgendwie dann nicht, du bist ja jetzt nicht Fulltime in einem Venture dabei, so dementsprechend ist so quasi wie, aber auch dann habt ihr euren Deal, den ihr quasi den Fellows gebt. Dann kommt der Demo Day. Teilweise sind die Leute natürlich auch vorher schon in Gesprächen, einfach weil sich's ergibt.
Ja.
Und dann kommen da neue Investoren mit rein. Wie hat sich das über die Zeit verändert, falls es heute anders ist als vor 2-3 Jahren, wie Investoren drauf reagieren?
Enorm. Also vor 2-3 Jahren waren die Leute eher so, was ist denn das? Und waren einfach verwirrt. Und so vor einem Jahr haben die Investoren dann gesagt, es ist jetzt aber vielleicht sogar ein bisschen teurer geworden. Und inzwischen sagen viele Leute so, ich habe Angels, die sagen, ich habe eine Portfolio-Company, ich habe schon investiert, 100k, 200k, ich will unbedingt, dass die jetzt noch Evo machen. Weil dann das Qualitätssignal, die Marke und so weiter dazu führt, dass viel wahrscheinlicher ist, dass da jetzt ein Unicorn rauskommt. Und deswegen, ich meine, 2 years in haben wir jetzt unser erstes Unicorn. So, ne, historisch gesehen gab es das noch nie, 3 Milliarden wert. Und
wer ist das?
Peak. Und damit haben wir jetzt gesagt, okay, cool. Und das Zweite, wenn wir Glück haben, vielleicht noch dieses Jahr, glaube ich eher nicht, vielleicht eher nächstes Jahr. Aber wir sind ja schon schnell und das sehen Investoren und sagen, es ist ja geil, dass Evo dabei ist und der ganze Wert. Die kriegen das beste Talent, die kriegen super viel Distribution, so das kann normaler VC mit einer Management-Fee auch gar nicht bauen. Das heißt, inzwischen erkennen viele, dass es eigentlich total gut ist, uns dabei zu haben und wollen das auch. Wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr eng mit Sequoia zusammen, die wir lieben und die uns auch sehr viel unterstützen bei der Selection und die uns dann oft auch Leute rüberschicken und sagen so, hey, es ist fantastisch, schaut euch das doch mal an. Kann ich auf jeden Fall empfehlen von unserer Seite und würden wir in 1-2 Jahren vielleicht auch investieren. Und dann sagen wir, okay, guck mal, wir legen da unseren ganzen Mehrwert rein und können euch dann auch irgendwie empirische Daten über 12, 18 Monate liefern. Was mega ist, also mit den guten VCs kollaborieren wir sehr, sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich andere Investoren, mit denen wir uns teilweise in den Haaren hatten. Wir hatten neulich einen, der hat einen Gründer in eine 1,5x Lickpref reingehauen. Wo sie gesagt haben, so, du machst jetzt 1,5, dann machst du nächste 2,5 und dann macht irgendeiner 3, 4, 5 und das geht. Und da kommt am Ende, wird der Gründer nie wieder sein Geld sehen und dann würde er die Motivation verlieren. Und dann hat keiner gewonnen. So, was soll der Scheiß? Und wenn sich Leute so verhalten, was für mich aktuell No-Go ist, machst du im aktuellen Markt nicht, dann sagen wir da auch mal so, hey, bevor du das machst, legen wir privat die Runde zusammen und machen das ohne dich. Und da hatten wir schon Leute, die sehr wütend auf uns waren. Aber ich finde, es ist das Richtige zu tun, weil ein Gründer sowas zu geben und die Karriere ja, für die nächsten 10, 20 Jahre zu ruinieren mit so einer schlechten Entscheidung, weil du glaubst, du musst jetzt irgendwie ein Ego-Spiel spielen und irgendwie Leute Terms geben, die du vor 10 Jahren gegeben hast, so, das machen wir nicht. Und da setzen wir uns dann für Gründer an, da legen wir uns auch mal mit einem Investor an, wenn es sein muss. Ich glaube, dass ein guter Investor macht sowas nicht. Und mit denen haben wir es auch mega. Und die guten Brands da draußen, jetzt in Berlin, global, also auch in San Francisco, mit denen haben wir ein phänomenales Verhältnis. Es sind eher so die Leute, die damit Geld verdienen, haben Leute auszutricksen mit Sharky Terms, die uns nicht mögen. Und damit habe ich auch zero Problem. Und von mir aus hat, also meiner Meinung nach hat keiner von denen eine Daseinsberechtigung.
Eine Sache, ich will das einmal kurz überleiten in so ein paar Learnings aus den letzten Jahren vielleicht auch nochmal, weil du hast davor natürlich schon sowohl als Business Angel investiert, du hast Firmen gegründet, du hast mit Sigma Squared eine große Community gegründet, die sehr starke junge Leute zusammengebracht hat.
Ja.
Trotzdem hast du jetzt natürlich nochmal ein anderes Exposure zu den Gründern und Startups, die da draußen sind.
Ja.
Und dadurch, dass du so viele verschiedene, auch zahlenmäßig viele Pitch-Decks und Gründer und alles siehst, was sind denn so die größten Sachen, die dich überrascht haben oder wo du sagst, okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Zahlen so für X oder gegen Y sprechen. Einfach nur, es gibt ja so verschiedene Themen, sei es irgendwie Single-Founder, also Solo-Founder, sei es irgendwie Founding-Teams, sei es Diversity in Teams, sei es Themen, sei es Marktgröße, sei es, also wo man mal sagen kann, okay, warte mal, in den Bereichen fand ich schon interessant zu sehen, wie dann wirklich die Zahlen sich ausspielen, wenn ich mal zehntausende Decks und Firmen angeguckt habe.
Ja, es gibt durchaus Patterns, die du dir anschauen kannst, aber je mehr ich mich mit diesen Statistiken beschäftige, die du auch gerade nennst, desto weniger glaube ich daran. Ich finde, jedes Venture ist unique und es gibt auch so Bücher wie Superfounders und so weiter, die sich das dann hochstatistisch anschauen, aber jeder, der so minimale Schnittpunkte mit Social Sciences hat, weiß, was Probleme der Datenerhebung, Probleme des Designs, der Experimente und so weiter, ist einfach Social Science und P-Values sind auch Bullshit. Ja? Also du hast irgendwie am Ende auch Statistical Power und andere Konzepte und ich habe bis heute noch niemanden gesehen, der sich Venture anschaut mit so einer statistischen, empirischen Rigorosität, dass ich sage, da vertraue ich blind jeder Zahl. Das ist einfach ein riesen Datenerhebungsproblem und ich finde, dann gehen da Leute mit Zahlen raus und da gibt es Leute, die das immer wieder publizieren und dann gibt es Leute, die total viele Biases haben und das falsch interpretieren. Ich habe neulich so eine Statistik gesehen, ich weiß nicht mehr die Prozentzahl, halt mich nicht an der fest. Es wäre irgendwie sowas wie, ja, nur 20% der Unicorn-Founder oder 10% irgendwie sowas kommen von den Top 10 Unis. Und dann war so, boah, krass, da kamen total viele Leute auf mich zu, so, ja, ihr habt ja viele Leute auch von den Top-Unis dabei, ihr macht ja genau das Falsche, 90% kommen ja, sag ich so, sag mal, könnt ihr die Daten nicht interpretieren? Wenn du 10 Unis hast, ja, von zehntausenden Universitäten global, ja, also wir sprechen hier über kleiner 0,1%. Und ich habe irgendwie die Chance, da 10% aller Gründer zu finden, dann ist meine Base Rate ja perfekt. So, da will ich eigentlich nur noch dahin schauen, weil ich nur Aufwand habe irgendwie an 10 Leuten. So diese ganzen statistischen Missinterpretationen, die finde ich total schwierig im Markt. Und ich muss sagen, dass dann halt irgendeiner mal mit so einer Statistik rausgeht und alle sagen, ah ja, das ist so. Zum Beispiel, oh, 2 Co-Founders Minimum, Solo-Founders sind nicht gut. Und dann merkst du plötzlich, also Solo-Founders sind oft erfolgreicher, vor allem, wenn sie Serial-Entrepreneurs sind. Du musst halt tiefer schauen. Es gibt statistisch gesehen halt total viele First-Time-Solo-Founder und die verzerren die Daten und die sind auch tatsächlich nicht so erfolgreich. Wenn du dir aber Second-Time-Founder anschaust als Solo-Founder, die genau wissen, was sie tun, in der gleichen Industrie gründen, dann sind Solo-Founder erfolgreicher als Second, als 2, 3 und 4 Co-Founder Groups. Warum? Weil sie schnellere Entscheidungen treffen, weil sie die Orga besser strukturieren können und so weiter und so fort. Ne? Das heißt vielleicht das mal vorab. So diese Zahlen, ich finde es enorm schwierig. Und die besten Investoren der Welt, die sind da sehr unstatistisch. Die sind enorm storygetrieben. Die schauen sich alles logisch an und überlegen sich pro Venture wirklich so lange Diskussionen, Benchmark-Style, 4 Stunden Dinners. Kann dieses Venture gegeben dieser Umstände existieren noch in 10 Jahren und so weiter und so fort? Und es ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Jetzt gibt's aber natürlich trotzdem spannende Entwicklungen. Und eine Sache, die wir zum Beispiel sehen, ist eine Person, die jedes Jahr ihre Position ändert. Fast keine Chance, dass die ein Unicorn baut. Statistisch enorm unwahrscheinlich, weil die einfach so sprunghaft sind. Die haben einfach nicht den Fokus zu sagen, ich mache jetzt mal eine Sache, weil es wird 1000-mal schief gehen. Wir haben ja vorhin über die Nahtodentscheidungen. Eine Person, die jedes Jahr den Fokus ändert, kannst du aus dem LinkedIn schon rauslesen. Statistisch gesehen fast keine Chance, dass das klappt. Die zweite Sache ist, was total oft gibt, erfolgreiche Gründer gehen her, haben eine coole Idee, stellen externe Geschäftsführer ein. Wir haben das angeschaut, weil viele von diesen externen Geschäftsführern bewerben sich dann bei uns und sagen, wir wollen auch nochmal 500.000 haben. Und empirisch gesehen, zero Chance, dass da irgendwie ein Unicorn rauskommt. Weil du hast einfach als externer Geschäftsführer nicht das Incentiv, all den Schmerz zu leiden, bis du mal bei 1 Billion bist, ohne Significant Equity. Und wenn du Significant Equity hast, dann bist du Co-Founder. So. Das heißt, das ist auch ein Setup, das irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Die nächste Sache, die wir sehen, auch mega spannend, Frauen im Schnitt erfolgreicher. Also, wenn Female Founder herkommt und sagt, ich habe eine saugeile Idee und das ist und vor der Pre-Seed, ich glaube, zu wenige bekommen die Möglichkeit, den Pre-Seed zu raisen, was enorm schade ist, und nach der Pre-Seed im Schnitt erfolgreicher, weil sie natürlich einerseits sich durch mehr kämpfen mussten, es gibt immer noch Biases, und da musst du erstmal durchkommen, hast dich quasi sozusagen schon bewiesen. Drittens kommen dann irgendwie auch Quotas dazu und Leute sagen irgendwie so, okay, jetzt muss ich da irgendwie mehr Geld geben, es gibt wenig Optionen, das heißt, es fällt dir schon mal einfacher zu racen, was jetzt per se auch mal gut ist. Viertens, höhere emotionale Intelligenz, höherer IQ im Schnitt und dadurch natürlich auch nochmal erfolgreicher im Gründen, weil du einfach besser mit, also das Skillset, ja, des Gründens natürlich auch nochmal irgendwie vorangetrieben ist. Das heißt, das ist auch eine sehr spannende Statistik. Meiner Meinung nach gibt es immer noch zu wenige, die das tatsächlich interessiert, überhaupt diese Karriere wahrzunehmen. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem, das du in der Grundschule oder noch früher schon irgendwie lösen musst oder in der Erziehung der Eltern und so weiter. Fand ich auch eine total spannende Statistik. Und wir merken halt auch, dass gewisse Industrien und Businessmodelle aufhören zu funktionieren. Zum Beispiel Marketplaces, Plattformen, so dass all das, was Rocket Internet früher gemacht hat, mit dem die reich geworden sind, kannst du in 2025 moving forward eigentlich nicht mehr bauen. Zum Beispiel eine Statistik, die von Glassfly ist, eine App zu bauen, 2025, das fast keine Chance mehr mit wenig Geld raised, positive Unit Economics zu kriegen. Deine Customer Acquisition Costs sind 5x gestiegen in den letzten 10 Jahren. Deine Customer Lifetime Value ist enorm runtergegangen, weil die Leute nur Headspace für ein Set of Apps haben. Wer hat dir letztes Mal erzählt, ey, du musst diese App ausprobieren? Es passiert viel seltener, als wo der App Store gelauncht wurde. Und dann billig User zu akquirieren mit all dem SEO, was da so drin ist, ist eben nicht mehr möglich. Deswegen ist 5-mal teurer geworden. Und wir haben nach wie vor so viele Leute, die sich mit Apps bewerben, wo wir sagen, es ist 2025, baut was Spannenderes. Bitte baut keine Apps mehr. Baut irgendwie eine Sache, die wirklich 2025 getreu irgendwie einen Mode erreichen kann. Und da haben wir natürlich Staffing Marketplaces, Mental Health Lösungen und so weiter. Das sind alles Sachen, wir haben so eine Similarity Search. Wir können sehen, wie viele andere Leute bewerben sich bei Evo damit. Und es gibt wirklich so 10 Ideen. 30% aller Bewerber von Evo bewerben sich mit diesen 10 Ideen. Und bei denen sagen wir halt auch statistisch gesehen jetzt so, zu glauben, wir finden da die eine Person, die das jetzt schafft, total schwierig. Wir konzentrieren uns halt lieber auf die 70, die was wirklich Uniques machen, was jetzt nicht die anderen machen.
Ich glaube, was da spannend ist, ist zu sagen, auch gerade wenn du sagst, so bau keine App mehr, ist so, bau nicht die App als USP, sondern am Ende, es kann ja sein, dass die App ein Interface ist,
kann um Distribution
dein, genau, also dein, das muss man einfach auch verstehen, so eine App ist inzwischen nicht mehr, hey, ich habe eine App für irgendwas und das ist der USP, früher war das so, um das mal in Kontext zu setzen, aber heutzutage, du brauchst ein Produkt, was ein sehr klares Werteversprechen hat und dann, ob ich das dann über Web oder Mobile, also Mobile in dem Fall dann App zum Beispiel ansteuere, das wiederum wäre eine Möglichkeit, also dass man da auch in Perspektive setzt, so, es geht halt darum, so, du brauchst eine Kernwertschöpfung und dann, was die Distribution ist, ist eine andere Frage. Aber es wird nicht mehr erfolgreich, weil es eine App für X ist, sondern in den meisten Fällen, prove us wrong. So am Ende, irgendwas wird es bestimmt geben und irgendwer kann sagen, hey, guck mal, habe ich doch noch gemacht. Aber
Survivor Bias, klar.
Genau, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, schon so, um das in Perspektive zu setzen, nochmal wichtig. Und
vielleicht ein kurzer Kommentar noch dazu, super spannendes Thema. Die Frage ist auch, was willst du bauen? Wir sind Unicorn-bound, was enorme gute Marge braucht langfristig. Wir nennen das bei Evo Margin Protecting Technology. Also kann ich eine Technologie bauen, die so defensible ist, dass keiner über die nächsten 10 Jahre die kopieren kann, einen Price War mit mir geht. Weil nur wenn ich keinen Price War habe, dann kann ich meine Marge protecten. Und das funktioniert halt mit einer App und den ganzen Netzwerkeffekten. Die ganzen großen Consumer-Categories, die wurden jetzt auch bespielt. Schuhe online kaufen, Klamotten, Transport und so weiter, alles gelöst. So, die großen Consumer-Spend-Kategorien, die sind bespielt. Kann ich jetzt nicht mehr so viel machen. Jetzt ist natürlich die Frage, enorm viele Leute bauen Apps. Lukrativ. Es werden jetzt keine Unicorns. Und es ist auch völlig fein. Also, wir haben uns bei Evo entschieden, Leute zu unterstützen, Milliardenfirmen aufzubauen. Wir entscheiden arbiträr, haben wir die getroffen, haben gesagt, das ist unser Ding und darauf müssen wir uns konzentrieren. Wir suchen Leute, die das wollen, musst du nicht wollen. Und wenn du das jetzt nicht willst, ist eine App fantastisch. Das will ich noch dazu sagen. Die zweite Sache ist, wenn du jetzt so eine Firma aufbauen willst, warum baust du nicht die Infrastructure für die Apps? Ich weiß nicht, ob du Browser Use gesehen hast, Agentic Web, super spannend. Das muss jetzt halt mal einer für Mobile bauen. Und jetzt zu sagen, okay, ich baue das für Mobile und habe da eine geile Technologie, die jeden eigentlich hilft, Agentic auf Mobile zu machen, das ist halt cool. Und davon gibt es tausend andere Beispiele, die da sagen, ich baue die Infrastructure, um all die Leute, die Lifestyle-Businesses und andere Sachen mit Apps entwickeln. Und das wächst ja. Es bauen immer mehr Leute Apps, weil es immer einfacher wird. Das ist cool. Ich baue einen App-Builder, ja, wo jeder jetzt No-Code, was lovable macht und so weiter, Apps bauen kann. Solche Sachen. Und ich glaube, eine Ebene tiefer zu gehen und nicht nur zu sagen, also was du sagst, ist unglaublich relevant. Und zusätzlich kann man eben noch sagen, ich baue jetzt was, was allen Leuten, die eine App als Distribution-System bauen, zuspielt, ist natürlich auch enorm spannend.
Ja, wie gesagt, man muss sich anschauen, Sachen, die heute USP sind, sind in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht nur noch eine Distribution-Funktion oder ähnliches, aber nicht mehr der Kern der Wertschöpfung. Wenn du dir anschaust, wie sich jetzt zum Beispiel dieser ganze Hype um künstliche Intelligenz entwickelt hat und selber natürlich schon jahrelang auch Venture in dem Bereich gebaut hast, also du hast Firmen im KI-Bereich aufgebaut, lange bevor das jetzt hier so ein großes Thema wurde. Was würdest du sagen, wo steht der Markt da gerade? Wie würdest du das einordnen für jemanden, der vielleicht jetzt erst mehr in das Thema reinkommt? Und jetzt erst kann halt sein, seit dem ChatGPT-Moment, aber halt trotzdem nicht seit 5 Jahren, 10 Jahren, 12 Jahren, wie auch immer. Um das mal einzuordnen, dass man mal versteht, was da gerade passiert. Und danach müssen wir, glaube ich, drüber sprechen, was bedeutet das, wenn ich jetzt in dem Bereich eine Firma bauen möchte. Aber einfach mal einzuordnen, wie du das wahrnimmst, als jemand, der schon ein bisschen länger auf diese ganze Welt guckt.
Ja, ich weiß nicht, vor 10 Jahren habe ich angefangen, AI-Sachen zu bauen. Und alle Leute haben immer gesagt, it's a hype. So. Und dann habe ich angefangen, da war noch vor dem Moment, wo Bilderkennung, Handschrifterkennung, da war AI immer so bei 97% und Menschen waren bei 98%. Und alle Leute haben immer gesagt, AI kann nicht besser werden als Menschen. Und dann, ich weiß nicht mehr was, 2016 oder so, auf einmal war AI bei 99%. Ne? Convolution und andere Sachen ist ja schon aus den 1980ern, aber haben sich dann am Ende auch Compute Power, es gab einfach mehr. Es war dann so ein enorm begeisternder Moment für mich. Und jetzt hast du ja natürlich die gleiche Diskussion wieder mit, kann eine AI so intelligent werden wie ein Mensch? Und ich glaube, in manchen Subbereichen sind wir genau wieder an dem Punkt. Aktuell sind LLMs nicht ganz so gut wie Menschen in vielen Sachen. Ich glaube, in den nächsten Jahren werden sie besser. Und es wird immer wieder Restthemen geben, wo Menschen besser sind. Ich glaube nicht an irgendwie AGI in den nächsten 5 Jahren. Aber ich glaube, dass es passieren könnte. Das ist eine ganz andere Diskussion. Und ich glaube dran, dass die Automatisierungswelle, die dadurch ausgelöst wird, noch lang nicht fertig ist. Also es ist für mich nach wie vor immer noch nicht overhyped. Ich sehe einige Startups überpreist, raisen auf abstrusen Bewertungen und haben eigentlich überhaupt keine Defensibility. Finde ich lustig, dass das passiert. Und da entsteht auch gerade so eine kleine Bubble. Und die Bubble wird platzen. Aber die Automatisierungspotenziale in der AI-Welt werden meiner Meinung nach über die nächsten Dekaden noch wirklich lange weitergehen. Das ist eine der performantesten Technologien. Ein Riesenunterschied zu Blockchain. Ich war bei Blockchain von Grund an skeptisch. Ich sage nicht, dass das ein geiler Markt ist und auch gerade wieder geile Stablecoin-Solutions. Wir haben 2 Web3-Investments. Eine davon ist 3 Milliarden wert, die andere gerade raised auf 150 Millionen, so one year in, kann super funktionieren. Aber die meisten Lösungen sind halt einfach, dazu brauchst du keine Chain, mathematisch, technisch gesehen. Und als Mathematiker sage ich halt, AI ist es absolut, also das bringt diesen Mehrwert. Und aktuell automatisiert AI Knowledge Work. Es ist total lustig, weil wir alle gedacht haben, so Blue Collar Work wird so erst automatisiert und das dauert ewig lang mit Robotik. Und jetzt lustigerweise kommt die Knowledge Work zuerst und sind ziemlich die meisten Knowledge Worker, Coder, Researcher, Consultants, alle Jobs hardcore gefährdet. Natürlich werden ein paar dieser Jobs bestehen bleiben, weil eine Person jetzt 10-mal produktiver ist. Wenn diese Person 10-mal produktiver ist, vielleicht ein 2x Productivity Increase insgesamt dann hast du immer noch 5-mal weniger Leute, die du brauchst. Das wird passieren. Und wenn ich jetzt ein Gründer bin, dann würde ich mir natürlich anschauen, in welchen Bereichen passiert das am meisten und wie baue ich eine Technologie, die das überhaupt möglich macht. Und da wird noch zu viel passieren, vor allem jetzt mit Multi-Agentic AI. Es wird Agents für alles geben und wir müssen halt jetzt an Technologien arbeiten, vertikalisiert in Healthcare, in Banking und so weiter, die all die stupiden Tasks, auf die Menschen ja auch überhaupt keinen Bock haben. Da sitzt ja keiner in irgendeiner Bank und denkt sich, ich habe mega Bock auf iLab gerade, Regulation im Liquidity-Bereich und habe jetzt Bock, den Regulator hier folgende Dokumente zusammenzustellen. Das macht mir riesen Spaß. Das macht ja keiner. Ich denke, am Ende für die Menschheit ein Win. Wir können uns mehr auf Dinge konzentrieren, die wirklich total interessant sind. Und als AI-Gründer würde ich mir jetzt wirklich überlegen, was wird im Knowledge-Work-Bereich, vor allem, es gibt andere Sachen, Robotik etc., aber Knowledge-Work ist, glaube ich, der größte, automatisiert. Wie kann ich eine Lösung bauen, die defensively und so weiter das delivert und dann in dem Bereich was gründen?
Und wenn du, ich glaube, das ist eher nochmal eine persönliche Komponente, die ich jetzt spannend finde, dir das anschaust. Ich meine, das eine ist, du baust ein Venture. Du hast genug um die Ohren. Und gleichzeitig ist zwar ein Thema, was dich schon immer begeistert und du schon dadurch automatisch einen anderen Wissensstand hast als ich zum Beispiel, aber wie bleibst du da dran? Wie sagst du, ich nehme mir Zeit auszuprobieren? Wie balancierst du die Duties, die du hast als, hey, ich bin Gründer und CEO von Ewor, ich muss hier einfach auch wirklich rocken und machen und wirklich einfach auch viel arbeiten und hey, ich muss aber up-to-date bleiben, ausprobieren, so, wie sieht dein Flow aus, um das irgendwie, dass sich das die Waage hält?
Ja, ich will immer so weit selber kommen können und da mache ich dann auch keine Kompromisse, dass ich wirklich verstehe, was abgeht. Das heißt, ich programmiere noch, ich schaue, dass ich jede Woche irgendwie Sachen mache, die mich mathematisch und vom Coding her mit dem neuesten Framework in Kontakt bringen. Das ist nicht viel. Ich bin jetzt nicht drauf, ich will jetzt nicht jede neue Library, die rauskommt, verstehen, weil das ist meiner Meinung nach auch Wissen mit dem absoluten Value Decay. Ja, das lerne ich morgen und übermorgen ist schon wieder eine neue Library draußen. Ich will aber die Grundprinzipien, ich will wissen, was ist Convolution, ich will wissen, was ist Transformer. Als das Transformer-Paper rauskam, war ja auch schon full-on, ja, High-Level und so weiter. Das musst du dann halt mitkriegen, okay, das ist jetzt the real shit. Vielleicht liest du es ein Jahr später, ist ja völlig okay. Aber 2018, Attention is all you need. Wahnsinn signifikanter Moment für die Menschheit. Ich glaube sogar, dass wir in 20, 30 Jahren noch über dieses Paper sprechen werden. Und solche Sachen will ich dann lesen, will ich auf dem tiefsten Level verstehen. Dann kam irgendwann von Andrej Karpathy Coding GPT 2.0 von Scratch. In C, ganzes GitHub-Repo, kannst du nachcoden. Da habe ich gesagt, okay, das will ich verstehen. Und dann setze ich mich auch hin und dann code ich GPT 2.0 nach. Ist nicht so verrückt, wie die meisten Leute denken. GPT 4.0, anderes Ding. Ja, das, also, was da gerade abgeht, nur um an die Expertise ranzukommen, ist eine ganz andere Story. 100 Millionen Sign-up, nicht Yearly-Bonus, Sign-up-Bonus für AI-Meta-Researcher. Also, Halleluja, hätte ich nie erwartet. Aber solche Sachen will ich dann verstehen. Sage ich, okay, da lese ich mich jetzt rein. Die zugrunde liegende mathematische Wahrheit dahinter ist der Lindy-Effekt. Der Lindy-Effekt sagt, dass Dinge direkt proportional, also dass der Wert und das Alter eines Dings direkt proportional zu dem Alter, das sie schon haben, ist. Das bedeutet am Ende des Tages, dass wenn ein Buch schon seit 300 Jahren gelesen wird, dann wirst du es in 300 Jahren auch noch lesen. Wenn ein Buch irgendwie seit einem Jahr gelesen wird, dann ist die Chance sehr hoch, dass es nur noch ein Jahr gelesen wird. Könnte länger sein, aber wenn du jetzt rein statistisch approximativ drauf schaust, ist dein Best Guess, okay, wahrscheinlich ein mehr Jahr, dann ist irrelevant. Das heißt, ich schaue, bis die ganze Neues weg ist. Ich bin auch gerne mal ein Jahr später dabei. Ich finde nicht, dass mein Job als Investor ist, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt alles gestern verstehen. Ich lese keine Nachrichten, seit 7 Jahren nicht, verschwende keine Sekunde, irgendwelche News anzuschauen. Wenn was wirklich Wichtiges passiert, dann erzählen mir das die Leute schon. Und ich verschwende eigentlich alle meine Zeit damit, Systeme anzuschauen, die eigentlich in Tech vielleicht 5 Jahre alt sind oder so, aber wirklich den großen Unterschied in der AI machen. Und wenn es nicht um Tech geht, dann eher 20, 30, 40 Jahre alt, aber die Grundprinzipien, auf denen jetzt alles aufbaut, weil ich weiß, dass die in 20, 30, 40 Jahren immer noch relevant sein sollen. Und ich schaue, dass ich dann jede Woche 5 bis 10 Stunden damit verbringe, mich weiterzubilden, zu verstehen. Ich will auch mit einem Gründer reden können. Zum Beispiel, vorhin habe ich dieses 0.1-Second Inference erwähnt. Und dann will ich mit dem über das Tech reden können. Und dann will ich mit dem drüber philosophieren, so hey, warum funktioniert das nicht? Erstens, wenn ich das nicht kann, kann ich nicht einschätzen, ob die Technologie potenziell revolutionär ist. Also schlechte Entscheidung. Zweitens, kann ich direkt auch einen Bond mit einem Gründer aufbauen. Ich wollte ja als Investor, als ich immer gegründet habe, Leute, die verstehen, was ich da tue. Und wenn dann irgendwelche Leute, das ist das Nervigste, was dir passieren kann als Gründer. Du fängst an, irgendwas zu bauen, du schreibst geile Updates und dann kommen die Leute mit Meinungen. Quartalsupdates so, ich glaube, du solltest jetzt das und das machen. Und dann fragst du, warum? Und dann geben sie so, ich habe gestern so einen Newsartikel gelesen, das ist jetzt wichtig. Macht technisch überhaupt keinen Sinn. Und dann hast du 5 von denen im Captable, dann musst du erstmal jede Woche 10 Stunden damit verbringen, denen zu erklären, warum deren Meinung technologisch absolut irrelevant ist für dich. Ich habe gesagt, dieser Investor will ich nie sein. Ich werde immer so on top of the game bleiben, dass ich mit den Gründern über ihren Code, über ihre Technologie reden kann und die auch nicht nerve, wenn sie irgendwie eine smarte technologische Entscheidung treffen. Höchstens schaue ich mir das dann danach an und denke mir, geil, warum hat die Person sich so entschieden? Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Versuche ich vielleicht einfach mal kurz anzuwarten und zu sagen, kannst du mir ein Paper schicken und so weiter, ich würde mich da einlesen. So, also das ist für mich einfach enorm wichtig. Ich mache das nicht so extrem wie Warren Buffett. Warren Buffett liest ja 8 Stunden jeden Tag, aber ich bin sehr davon inspiriert und sage wahrscheinlich so 2 Stunden ist ein guter Wert, weil das ja dann dazu führt, dass du bessere Entscheidungen triffst, dass du Gründer besser unterstützen kannst und so weiter. Und der Rest ist dann Hardcore-Execution. Und dann muss deine Woche halt auch einfach lang sein. Und du kennst ja meine Meinung dazu. Ich glaube, dass in Europa die Leute ein bisschen mehr arbeiten sollten, weil in der USA natürlich enorm viel damit auch gemacht wird, dass die Work-Ethic höher ist. Und ich finde, vor allem, wenn es um Unicorn-Startups geht, ich rede über keine andere Industrie. Ja? Aber über die Industrie, da holst du auch viel raus damit. Deswegen ist es mir mega wichtig, dann auch trotzdem noch obendrauf die ganze Arbeit zu shippen, die dann nötig ist, eine Riesenfirma aufzubauen.
Wer letzte Woche die Christoph Gerber-Episode gehört hat, der weiß, was er inzwischen anders denkt. Ist auch mal ganz spannend, dann das gegenüberzustellen und, glaube ich, auch einfach zu überlegen, was ist das, was man selber bauen will. Ne? Da muss man sich ja überlegen, was ist der Anspruch. So, und je nachdem, was ich bauen möchte, kann ich dann auch entscheiden, was passt dazu. Zu dem Thema Lesen. Bist du eher proaktiv und sagst, okay, ich suche mir die Dinge, oder bist du reaktiv und sagst, hey, warte, ich sehe jetzt das Pitch-Deck, mit dem Gründer will ich sprechen und deswegen muss ich mich zum Beispiel in Interference reinlesen?
Bezüglich Dealflow jetzt oder bezüglich den Sachen, die ich lese? Generell bin ich enorm proaktiv, wenn es darum geht, was ich lese. Ich schaue mir halt an, was passiert da draußen Spannendes. Ich kriege das ja auch mit. Und dann sage ich, okay, dazu muss ich jetzt ein paar Sachen verstehen. Zum Beispiel habe ich auch gemerkt, Market Dynamics und so weiter, Riesenthema. Am Anfang war so meine These, ausschließlich Gründer. Bei der Investmententscheidung ist auch wichtig, aber da muss ich ja mit dem Gründer oder der Gründerin verstehen, dass ich langfristig schon in den Markt rein pivoten muss, aber wenn ich nochmal pivote, mit positiven Marktdynamiken. Und da muss ich verstehen, wo kommen die denn her? Und die Antwort ist, ich verstehe es am besten, wenn ich Geschichte lese. Das habe ich begonnen, mich sehr mit der Geschichte des Risikokapitals und so weiter zu beschäftigen. Arthur Rock, Draper und so weiter und dann irgendwie Don Valentine mit Sequoia und Kleiner Perkins und wie das alles entstanden ist.
Suchst du dann aktiv Dinge, die selbst veröffentlicht haben, oder suchst du Sachen, die auch das zusammenfassen aus einer externen Perspektive?
Durchaus. Vor allem sogar.
Also Metaebene quasi.
Genau, Metaebene. Jemand, der sich damit wirklich, der auch gute journalistische Arbeit macht und das objektiv zusammenfasst. Weil das sind ja jetzt aus Lindy-Effekt-Perspektive Daten, die sind schon irgendwie 50 Jahre lang relevant geblieben. Vielleicht hat es einer vor 2 Jahren das zum ersten Mal zusammengefasst. Ist mir egal, wie es zusammengefasst ist. Was mir wichtig ist, ist, was die Daten sind. Und das möchte ich dann verstehen. Und das ist das Gleiche bei Tech. Das ist das Gleiche, wenn es um Psychologie und Mental Models und andere Sachen geht. Und da sehe ich dann eher so, wo ist mein Bottleneck? Und ich glaube, die Antwort auf die primäre Frage, woher kommt es, ist Reflexion. Ich bin ein Riesenfan von Reflection Execution Cadence. Ich schaue halt, dass ich jeden Tag reflektiere, 10, 15 Minuten, jede Woche eine Stunde und jeden Monat 3 Stunden. Und das ist für mich die perfekte Kadenz. Das ist wie, wenn du durch so eine neblige Landschaft läufst mit Hügeln, die über den Nebel hinausragen. Und wenn du im Nebel unten bist, dann weißt du nicht, muss jetzt ein bisschen mehr links, muss ein bisschen mehr rechts. Du kannst dich erst wieder reorientieren, wenn du oben auf dem Hügel stehst. Und ich finde, echtes Unternehmertum ist echt genau so. Wenn du reflektierst, stehst du auf dem Hügel. Du kannst es nicht nur reflektieren, weil dann stehst du nur oben und bewegst dich nicht nach vorne, musst nach vorne kommen. Aber wenn du jetzt in die falsche Richtung läufst, weil du im Nebel abgedriftet bist, dann musst du schon gucken, dass du auch mal wieder oben auf dem Hügel kommst, damit du überhaupt erstmal weißt, wie muss ich jetzt meinen Kurs anpassen. Das heißt, beides wichtig, deswegen ist die Kadenz zwischen diesen beiden so wichtig. Und ich sage halt, jede Woche muss ich mir überlegen, sind meine Entscheidungen eigentlich high quality, was hält mich davon ab, gute Entscheidungen zu treffen, und im Monat und im Quartal muss ich noch mehr darüber nachdenken. Und da treffe ich dann meistens meine Buchentscheidungen, weil ich so sage, ich konnte mich diese Woche nicht gut entscheiden, weil ich hier eine Knowledge Gap habe. Und dann fange ich an, darüber nachzudenken.
Und dann suchst du dir die beste Quelle raus anhand von unter anderem Rezensionen, aber auch also im Sinne von Rezensionen auf Zeit basierend. Also ist das ein Werk, was seit Jahren relevant geblieben ist und deswegen wahrscheinlich der beste Zeitinvest, um in, ich sag mal, mit einem Buch mehr Informationen, die zeitlos sind, zu erreichen, als wenn ich jetzt irgendwie 10 Podcasts zum aktuellen Thema höre.
Genau, und vor allem auch, wer empfiehlt's. Mhm. Und ich frage dann auch oft in Expertennetzwerken, die besten Bücher, die ich gelesen habe, alle irgendwie 3 bis 4 Sterne Bewertungen.
Okay.
Weil, es ist jetzt eine krafttheoretische Analyse, ich gehe jetzt nicht rein, warum das krafttheoretisch total gut ist, das so zu machen, aber wenn du ein Buch hast, das eine 5-Sterne Bewertung hat und als jemand, der irgendwie knapp 1000 Bücher jetzt gelesen hat, finde ich, wenn dass jemand jetzt zum ersten Mal irgendwie ein Buch liest und sagt so, hey, das ist jetzt das geilste Buch, das ich gelesen habe, nie die Perspektive von jemandem widerspiegeln kann, der über 100 gelesen hat. Das heißt, ich will eigentlich eher mit anderen Leuten reden, die ein super gutes Meta-Knowledge haben, zu was ist irgendwie da gut und was nicht und vor allem in dem Bereich irgendwie ein echter Experte ist und mir dann ein Buch empfehlen, als zu sagen, ich gucke jetzt auf Goodreads, das hat er 5 out of 5. Das ist für mich eher eine Red Flag, dass ein Buch 5 Sterne hat.
Wir machen jetzt nochmal einen Sprung zurück zu Evor, einfach weil vieles von dem, worüber wir gerade sprechen, wie kriege ich es hin, irgendwie mich persönlich weiterentwickeln, aber auch gleichzeitig irgendwie meine To-Dos als Geschäftsführer und CEO zu machen und denen gerecht zu werden, auch darauf fußt, wie du die Organisation denkst. Deswegen, wenn ich verstehen wollen würde, wie Evor gerade funktioniert, was muss ich über die Organisation wissen?
Evor funktioniert auf 3 Key-Ebenen. Attraction, Selection, Amplification. Die sind in einer chronologischen Abfolge organisiert aus einem Grund. Attraction bedeutet die allerbeste. Wenn du kannst die geilste Selection des Lebens machen, wenn dein Top-of-Funnel nur Noobs sind, die nichts bewegen, dann kannst du da irgendwie den König der Noobs rauswählen und das wird dir nichts bringen. So. Du kannst dann denen auch, die einen Säbel in die Hand drücken, whatever, so, wenn du jetzt irgendwie einem was ist ein gutes Beispiel dafür, ja? Du gibst jemanden, der überhaupt nicht mit einer Waffe umgehen kann, die beste Waffe der Welt, kann damit nicht anfangen. So. Das ist genau das Gleiche bei Amplification. Das muss auch auf fruchtbaren Boden treffen. Das heißt, das kommt nochmal danach. Selbst wenn du eine scheiß Selection gemacht hast und die richtigen Leute nicht zum Amplification kommen, dann kannst du den besten Gründersupport der Welt bauen, es bringt nichts. Das heißt, das fängt alles mit Attraction an. Die besten Leute müssen sagen, ich will das tun. Und das war eine der größten Challenges für mich. Und ich frage natürlich, Wer bist du, Daniel? Und am Anfang war es ja eher so ein persönliches Ding, also irgendwie, es gab ja keine Evor-Marke, ich konnte nichts leveragen und deswegen kamen die besten Gründer auch nicht im ersten Jahr, habe ich ja vorhin erzählt, weil ich ein No-Name war in der Industrie, wahrscheinlich objektiv gesehen immer noch bin. Und das muss sich jetzt über die nächsten Jahre ändern. Und wenn wir das Problem nicht lösen, dann Riesending. Deswegen ist ja also auch Hubertus von MyMüsli und so weiter das dran, so das sukzessive zu ändern. Und da haben wir halt eben 4 Systeme, die für uns Attraction, eins davon ist Brand, die anderen sind andere Channels, bewegen. Und so jedes dieser 4 Systeme lässt sich in Subsysteme runterbrechen und all diese Subsysteme sind mathematisch berechenbar. Das ist auch meine Philosophie zu jede Organisation. Das erkläre ich auch jedem Fellow und jedem Gründer. ist perfekt mathematisch mappbar. Das Problem ist, Measurement Errors, also du kannst nicht immer so präzise messen, wie du es wolltest. Und das zweite ist Unklarheit in deinem mathematischen System wegen Exploration-Exploitation-Trade-Offs. Das heißt, ich will jetzt nicht sagen, guck dir einfach mathematisch an, dann funktioniert's. Die eine Sache ist auch, es mathematisch zu verstehen und zu wissen, okay, so funktioniert meine Mathematik. Die andere Sache ist dann auch die Organisation dazu zu bringen, all das perfekt so zu tun. Wenn alle Roboter wären, easy. Sind sie aber nicht. Das heißt, du musst Sachen wie Leadership machen, Progress, Communication, all diese Soft Skills sind enorm wichtig, um diese mathematische Funktion dann auch mit der entsprechenden Aktivierungsenergie anzukurbeln. So, aber ich sehe das enorm zahlengetrieben und Attraction bei uns, auch OKR, wir haben Objectives, wir haben Key Results, wir haben dann darunter nochmal ein KPI-System mit über 30 KPIs, die wir uns angucken und wir wissen genau, welche davon sind sehr wichtig, welche davon sind nicht so wichtig und monitoren wir nur, welche müssen hochgehen, welche nicht. Das muss verdammt gut laufen, das ist Attraction, da muss sich eine Person ganzheitlich drum kümmern. Die nächste Sache ist Selection. Selection für mich ist wie eine riesen Confusion Matrix von so einem Machine Learning Algorithmus. Du hast deine True Positives, deine False Positives, True Negatives, False Negatives und so weiter. Und wir standen dieses Jahr zum
ersten... Kurz erklärt, es gibt Sachen, wo du eine gute Entscheidung triffst, die einfach, also wo du aber auch oder eine falsche Entscheidung triffst, wo du sagen kannst, okay, ich hätte aber eigentlich sagen müssen, ich muss den nehmen.
Genau, lass uns das vielleicht mal kurz tangibel machen, sorry.
Das muss man, glaube ich, einmal kurz...
Was ist True Positive? Wir haben Gründer ausgewählt, das war genau der richtige oder die richtige Gründerin. True Positive. False Positive? Wir haben jemanden ausgewählt, aber nicht die richtige Person. Für mich ist ein True Positive auch jemand, der nicht erfolgreich ist mit dem Venture, aber ich genau weiß, will ich nochmal finanzieren. Kriegt sofort wieder Geld. True Positive. Das ist eine Definitionsfrage. So, False Positive ist okay, falsche Entscheidung getroffen, aber ja gesagt. True Negative, ich habe Nein gesagt, es war auch eine gute Entscheidung, Nein zu sagen. False Negative, ich habe Nein gesagt, ich hätte Ja sagen sollen, Person baut ein Unicorn. False Negative. So, das vielleicht kurz, um das tangible zu machen. Danke für den extra Hinweis. So, jetzt ist die Frage, wie steuere ich diese Confusion Matrix? Ich muss natürlich dafür sorgen, dass, also gibt es verschiedene Accuracy, Precision, F-Score und so weiter, kann man sich alles anschauen. Jedes Quartal schaut bei uns anders aus. Am Anfang ging es primär um die True Negatives. Also, und jetzt sind wir bei einem Punkt, es bewerben sich so viele geniale Leute. Wir standen vor 4 Wochen, war das glaube ich, hatten wir 100 Leute im Funnel. In der finalen Stage. Und wir haben gesagt, okay, eigentlich hätten wir alle diese 100 Leute vor einem Jahr angenommen. Dieses Quartal können wir 8 Leute annehmen. Wie treffen wir eine Entscheidung? Es war der Punkt, wo wir zu Sequoia gegangen sind, gesagt, wir wissen nicht weiter. Wir sind auch sehr humble, wenn solche Sachen wir akzeptieren, so, das ist keine Expertise, die wir aktuell haben. Wir haben diese 100 Outlier, die sind alle fucking crazy, die haben den verrücktesten Shit gemacht, die sind alle World Champion in irgendwas und top there und top this und hatten Exits und whatnot. So, und wie wählst du daraus 8 aus? Und plötzlich ist halt das Risiko auf False Negatives. Davor war unser Traction Game nicht gut genug. Aber jetzt ist unser Traction Game zumindest besser, als es das mal war. Ich persönlich habe 1000 Sachen, die ich da jetzt auch nochmal ändern würde. Es ist besser. Dadurch haben wir jetzt diese 100 Leute im Funnel, so wo auf einmal total viele False Negatives. Jetzt sagen wir No zu irgendwelchen World Champions, die absoluten Unicorn bauen könnten. Wie können wir da jetzt eine Entscheidung treffen? Und unser Job in Selection ist es eigentlich, diese Confusion Matrix zu bedienen und zu wissen, okay, größtes Potenzial ist gerade jetzt die False Negatives zu solven und da keine Fehler mehr zu machen. Und so können wir es jetzt tun und dann einen Plan zu deriven, um das zu tun. So, das ist Selection. Natürlich habe ich da auch andere KPIs, Metrics, Speed zum Beispiel, tracken wir. Wie schnell können wir Entscheidungen treffen, wenn wir es müssen? Wir sagen nicht on average, wir müssen so schnell sein, weil manchmal müssen wir nicht so schnell sein. Und das ist eine falsche Entscheidung, eine schnelle Entscheidung zu treffen, nur weil du sagst, ich habe jetzt hier eine Metrik zu optimieren. Je länger du wartest, desto mehr Daten kriegst du. Und da wurde ich für auch schon kritisiert von Gründern und sage ich auch ganz offen und ehrlich, wenn ich sehe, ich habe die Möglichkeit länger zu warten, dann warte ich länger. Und das rate ich auch immer jedem Gründer, wenn die dann ihre nächste Runde raisen. So, wenn du einem anderen Investor das Gefühl gibst, dass du warten kannst, dann lassen die dich warten. Weil es ist ja ein No-Brainer zu sagen, ich sammle mehr Daten, ich gucke jetzt mal irgendwie 1 Woche, 2 Wochen mehr Execution, was passiert da und dann treffe ich eine Entscheidung. Das ist ein No-Brainer und da sind wir auch eiskalt, sagen wir, wenn wir die Zeit kriegen, machen wir, nehmen wir uns die Zeit. Gib uns nicht die Zeit. Meine Empfehlung an jeden Gründer, der wird, setz uns unter Druck. Ja, weil das ist das Sinnvolle als Gründer zu tun. Für mich jetzt ein Net Negative, das zu sagen, aber hey. Selection. Und dann kommt Amplification, das Wichtigste von Ebor. Wir haben jetzt gemerkt, also wie können wir eigentlich Erfolg für Gründer messen? Wir haben so ein paar Proxys. Proxy 1 ist, wie viel Geld raisen die? Nicht jeder Gründer muss viel Geld raisen, aber es ist eine Stelle. Die andere ist, wie viel gute Talente hiren sie? Qualität, Quantität. Dritte Sache ist, wie viel ARR, wie viel MRR. So, und dann natürlich auch noch die persönliche Entwicklung und so weiter, Product Market Fit. Kann man alles irgendwie messen? Übersetzen wir in Zahlen und dann sagen wir, wie viel dieser Zahl beeinflusst Ebor positiv mit. Wir wollen wirklich in 2, 3, 4 langfristig mehr als 10x in all diesen Zahlen, die ich gerade erwähnt habe, machen. Wir wollen, dass ein Gründer 10-mal mehr raisen kann, nicht muss und nicht sollte, aber könnte, wenn sie das mit Ebor machen. Wir wollen, dass ein Gründer 10-mal mehr ARR macht im ersten Jahr wegen uns. Und das müssen wir reverse engineeren und bauen und die weltbesten Leute dazu finden, das zu bauen. 30% aller Ebor-Mitarbeiter haben eine 100-Mio-Plus-Firma gebaut inzwischen. Wir nehmen, und die Leute, die es nicht haben, sind genauso impressive. So, wir versuchen jetzt nicht auf diese Zahl zu optimieren, aber das ist ein enorm hochperformantes Team. Und das ist auch das, was du vorhin erwähnt hast, wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wenn dein Ziel ist, eine World-Class-Company zu bauen, dann, glaube ich, willst du jede weitere Sekunde dazu hernehmen, produktiv zu sein, weil du andere hast, die sind genauso effizient wie du in der Agentic World, und das war vielleicht der Podcast vor einer Woche. Ich glaube, dass wenn du Leute hast, die genauso hungrig sind und genauso clever und genauso effizient, dann ist jede zusätzliche Stunde was wert. Und dann musst du halt einfach hustlen. Und das ist unser Mindset bei Amplification. Wir müssen für unsere Gründer hustlen. Wir sind Co-Hustler, wir sind nicht Investoren, die da irgendwie Geld reinlegen. Wir sind Co-Hustler, die alles tun. Und wenn ich ein Code-Review bis 4 Uhr morgens machen muss, um Gründer erfolgreich zu machen. Und das musst du auch emotional spüren, wenn du mit uns arbeitest, sonst machen wir einen Fehler. Und das ist die Funktion Amplification. So, wie funktioniert jetzt Ebor als Organisation? Wir haben diese drei Bereiche. Bei Amplification hängt da noch Analytics und Product und Plattform mit dran. Jeder dieser drei Bereiche hat eine Person, die dafür verantwortlich ist, und darunter gibt es ein hochperformantes Team, das zu bauen. Das haben wir jetzt gerade restrukturiert. Davor sah die Org-Struktur ein bisschen anders aus, weil wir halt auch jedes Jahr merken, wir werden mehr, Dinge werden komplexer, wir müssen uns anders aufziehen. Und die Zahlen, die OKRs, die wir aktuell haben, zumindest in den nächsten 1-2 Jahren, kann ich dir garantieren, wenn die hochgehen, wird Ebor mehr wert. Und unser Job ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass diese Zahlen hochgehen. Das ist nicht einfach. Dazu müssen wir auch jedes Quartal richtig hustlen. Aber ich verstehe inzwischen die Funktion, und das war vor 2 Jahren nicht so. Da kannte ich diese mathematische Funktion nicht. Und ich finde, jeder Gründer, der eine Organisation baut, muss Wahrheit suchen. Und diese Wahrheit ist die mathematische Funktion, die am Ende deine Firma erfolgreich macht. Dass du diese mathematische Funktion dann auch bedienen kannst mit all den Leadership und so weiter und Execution Challenges, eine andere Frage. Aber wenn du die objektiver verstehst, geiles Jack Welch Zitat, Teams who see reality the best succeed. So, wenn du Realität eher siehst als ein anderes Team, dann wirst du erfolgreicher sein. Und genau das ist unsere Philosophie auch. Und wir verstehen diese mathematische Funktion immer besser, in der Ebor funktioniert. Und die Org-Struktur, und das rate ich jedem Gründer, nicht nur für das, was wir bei Ebor bauen, sollte eine direkte Übersetzung dieser mathematischen Funktion in People sein. Und da dann auch garantieren können, dass die Funktion bedient wird.
Wenn wir uns das angucken, dann haben wir jetzt, glaube ich, da einmal so ein bisschen mehr das Gesamtkonstrukt verstanden, ja. So wie Ebor funktioniert. Was ich dann immer noch spannend finde, wenn man doppelklickt, ist so, wenn ich dich angucke, also du bist sehr produktivitätsgetrieben, das hat man, glaube ich, gemerkt. Du sprichst mit Mike Marco hier bei Unicorn Bakery immer wieder drüber. Es gibt ein paar Episoden, verlinken wir gerne in den Shownotes, und es gibt auch die Ebor Productivity Bible, so dass man mal versteht, wie man als Gründer, was man optimieren kann, worauf man sich fokussieren kann. Was ich trotzdem gerne noch in diesem Podcast machen würde als abschließendes Thema, ist dein Productivity System insofern anzugucken aus, wie sieht das Team aus, mit dem du arbeitest und dich persönlich amplifizierst, um zu sagen, hey, ich kann mit meiner Zeit am meisten Output generieren und verbringe nicht so viel Zeit damit, Dinge zu tun, wie zum Beispiel irgendwas rumzutippen, was ich vielleicht gar nicht machen sollte.
Wie schaut das Team aus? Vielleicht kurz vorab, ich finde, persönlich muss man erstmal auf einen Produktivitätsstandard kommen, der sich skalieren lässt. Wenn ich jetzt nicht so produktiv wäre, wie ich es meine zu sein, dann würde, glaube ich, auch niemand richtig Gutes für uns arbeiten. Und das ist, glaube ich, so ein Mental Flaw, den viele Gründer machen. Die sagen, hey, ich bin hier der Shareholder, ich bin der Owner. Früher, ich glaube, vor 100 Jahren ging das auch noch gut. So, ich muss nicht produktiv sein, ich muss nur Leute einstellen, die produktiv sind. Ich habe bis dato keinen einzigen hardcore unproduktiven Gründer gesehen, der es schafft, andere Leute um sich zu scharen, die sagen, ja, ja, die Person, die macht gar nichts, aber die hat den ganzen Equity. Und für die arbeite ich jetzt. Passiert nicht. So, deswegen fängt das alles mit persönlicher Produktivität an. Und da rede ich ja mit Mike zu Genüge drüber. Jetzt ist die Frage, wenn du mal glaubst, dass du persönlich produktiv bist, wie findest du jetzt das beste Team? Und das sind jetzt halt die alten Hiring-Weisheiten. Da kann ich auch nicht so viel mehr dazu sagen. Aber Punkt 1 ist, die Leute müssen 1000-mal besser sein in dem, als du das bist. Brand, Marketing etc. Wenn ich sehe, was Hubertus da macht, so im Leben könnte ich das nicht so gut machen. Dann Flo, ja, United Domains gebaut, neunstellig verkauft, Neubauer Kompass gebaut, verkauft, Law studiert, dann Fonds aufgebaut, über 50 Angel Investments gemacht, Business Angel of the Year gewesen. So, wenn der sich rechtlich mit dem Thema beschäftigt, so muss ich mir nicht anmaßen. Ich bin rechtlich gut, im Leben nie so gut wie Flo. Also und will ich auch gar nicht probieren. Deswegen ist Flo auch der Beste, so dieses Thema zu ordnen. Das macht bei uns aber auch Selection, gemeinsam mit dann Sequoia und so weiter. Weil Sequoia wieder, Partner, ist ja auch ein spannendes Thema. Wir haben uns ja heute Morgen, glaube ich, kurz drüber unterhalten, wie kann ich eigentlich meine Organisation skalieren, ohne Leute fulltime zu hiren. Und bei Selection kann ich halt auch sagen, okay, teilweise sind wir gut, aber teilweise kann ich auch jemanden dazu holen, der uns dabei unterstützt und der irgendwie gezeigt hat, weltweit der oder die Beste in dem Bereich zu sein. So. Und dann Amplification, Lian, ja, 87er GMAT, 2 Stanford Degrees, 3 Master, 2 Bachelor, so was die sich alles Gedanken macht, konzeptionell, theoretisch, Airtable-Strukturen und so weiter, wie unser System skalierbar diesen Mehrwert schafft für die Gründer, unschlagbar, aber die Leute, die dann die Module delivern, Talent hiren und so weiter, man natürlich ein Paul, ein Peter und so weiter, und das sind dann wieder Leute, Sum-Up-Gründer, 8 Milliarden Firma aufgebaut, so, wenn es um Early Hiring geht, so was muss ich der Person, so kann ich gar nicht, muss ich mir gar nicht erst anmaßen, so, ne, also das vielleicht als tangibles Extra, ja, zu meinem Punkt, hol dir die allerbesten Leute in einem Bereich, die weltweit da im besten Fall die besten sind. Und das ist, glaube ich, Nummer 1 im Team, um dich zu amplifizieren. Weil so das, du musst eigentlich als Gründer dann primär Generalist sein und all diese Sachen zusammenhalten und genug verstehen. So, Nummer 2 ist, das Team muss dann natürlich auch gut funktionieren. Und das ist auch eine Frage der Persönlichkeitsattribute. Also bei SumUp gab es einen Daniel Klein und einen Peter Made am Anfang. Das waren die zwei. Ich kenne Daniel Klein nicht gut. Meine These wäre jetzt wahrscheinlich, die Chance, dass wir mit Peter gut funktionieren und nicht mit Daniel, der wahrscheinlich ein milliardenmal besserer Gründer ist als ich, relativ hoch. Ich glaube, so von allen Stories, die ich gehört habe, ja, ist wahrscheinlich zu ähnlich zu mir. Würde anecken. Aber der Vetter hat super mit dem zusammen, der passt perfekt aufgrund aller Punkte irgendwie zu uns. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Partner oder neues Teammember onboarden, müssen wir uns natürlich auch anschauen, ist die psychologische Funktion größer oder kleiner, dadurch, dass wir, oder das Resultat dessen, ne? Weil es natürlich Negatives gibt auf die Teamdynamik und Positives. Und wir mussten gerade auch C-Level gehen lassen, weil die Produktivität in dem Sinne dann runtergegangen ist, aus politischen und anderen Gründen. Dann haben wir gesagt, okay, nee, wir onboarden nur Leute, und wir hatten wirklich, wenn auch einen anderen Deckerkorn vorne im Funnel, war ready, das mit uns zu machen, hätte auch enorm viel Geld reingelegt, technisch unglaublich brillant, und wir haben Nein gesagt, aufgrund dieser psychologischen Ebene, weil wir als Team harmonieren müssen. Und die Harmonie von uns, wir schätzen so sehr einander. Jeder weiß, die Personen arbeiten in ihrer, wir nennen das Zone of Genius, haben uns geborgt vom 15 Commitments of Conscious Leadership. Verrücktes Buch, ich stimme nicht mit jedem Satz überein, aber es ist so viel Gold dabei. Trotzdem deswegen eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Weil es ja auch so kontrovers ist, und man muss ja nicht alles lieben in dem Buch. So, und das Buch sagt, jeder sollte in seiner Zone of Genius arbeiten. Ich glaube, da sind wir bei Evo enorm nah dran. Deswegen schätzen wir uns auch so sehr. Und es passt einfach zusammen. Und man kann sich Sachen wie MBTI und so weiter anschauen, um zu gucken, ob das harmonieren kann. Man muss sich natürlich mehr Zeit dazu nehmen. Und du brauchst ein Team, das in dem Sinne auch zu dir passt. Ja, und der dritte Punkt vielleicht ist dann das nicht mal psychologische, sondern rein emotionale. Ich habe mal einen Advice bekommen von Brian Franklin, der irgendwie 3 von 7 der PayPal-Mafia gecoacht hat. Und der hat so eine Session mit mir gemacht und hat gesagt, Daniel, it's okay to let someone go for how it feels. Und ich habe das ein Jahr lang nicht verstanden. Aber ich habe gemerkt, dass wie man sich fühlt tagsüber, ob man Bock drauf hat, ja, ob man 16 Stunden bringst du nicht, wenn du keinen Bock hast auf das, was du tust. Für mich ist das ein Paradies. Ich mache lieber 16 Stunden am Tag was ich liebe, anstatt 7 oder 8 Stunden was, wo ich mir denke, warum mache ich das überhaupt? Und ich war in der Situation. Ich war Housekeeper, ich habe Spiegel geputzt, Toiletten, Betten gemacht und so weiter. Und ich habe es gehasst. Und ich habe es trotzdem für ein halbes Jahr gemacht, weil ich Geld gebraucht habe, fulltime. Aber ich habe es nicht gemocht. Und ich habe gesagt, in meinem Leben mache ich lieber was doppelt so lange, aber ich lieb's dafür. Und das ist zum großen Teil auch eine Funktion, mit wem du es machst. Und wenn du ein Team willst, das dich produktiver macht, dann muss diese emotionale Komponente stimmen. Und du musst dich freuen, jeden Tag die Leute zu sehen. Und aktuell, egal, jede einzelne Person in Evor, ich freue mich auf ein Telefonat. Ich bin happy, mit denen zu reden. Und wir haben Meinungskonflikte und wir stimmen nicht immer miteinander überein. Aber wir haben enormen Respekt voreinander und alles in allem sind wir an einer Situation, die sehr, sehr nah an Freundschaft ist, würde ich sagen. Und das ist auch super wichtig. Das sind meine 3 Gedanken zum Amplifizieren durch gute Teams.
Ehrlicherweise sind das welche, über die man, glaube ich, viel nachdenken kann und sollte. Deswegen würde ich jetzt kein neues Thema mehr aufreißen. Und würde fast sagen, dass wir an der Stelle einen Punkt machen. Einmal mit dem Hinblick, dass wir vielleicht irgendwann einfach uns nochmal zusammensetzen und nochmal neue Themen mitbringen.
Sehr gerne, jederzeit.
Auf der anderen Seite, weil man dir, glaube ich, jetzt dann nochmal die Möglichkeit geben kann, ein paar abschließende Worte zu sagen. Ich sag noch selber 2, 3 Sachen und dann darfst du gerne. Aber ich verlinke deinen LinkedIn, aber auch Evor natürlich in den Shownotes. Ich kann sagen, wir arbeiten jetzt in doch ein paar Tage schon zusammen. Dementsprechend schätze ich das, was ihr macht, sehr und habe natürlich auch gesehen, wie sich das weiterentwickelt hat und glaube, für jeden, der das Gefühl hat, so hey, das könnte passen, lieber mal ausprobieren und bewerben und als es nicht zu tun. Ich glaube, damit ist eigentlich niemandem falscher Rat gegeben. Man wird dann im Prozess herausfinden, ob das passt oder nicht. Bin auf jeden Fall gespannt, wo es hinführt. Freue mich da mit dabei sein zu können in einer gewissen Form und Farbe und würde dir nochmal, abgesehen von einem großen Dankeschön, die letzten Worte für diesen Podcast überlassen.
Ja, danke. Danke auch, dass du dabei bist und uns unterstützt. Ohne dich wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Wenn ich drüber nachdenke, was ich noch sagen will, vielleicht eine Sache, du hast es ja gerade beschrieben, Trajectory von Evor. Ich bin jetzt nicht, du weißt es ja auch noch von den Anfängen, inzwischen, okay, habe ich irgendwie close to $100 million geraced, so. Am Anfang habe ich enorm gestruggelt und es war alles überhaupt nicht easy und jeder kleine 5-stellige Betrag wurde irgendwie hoch und runter diskutiert. Und ich glaube, das kann man ist entweder geboren und ist da gut da drinnen oder nicht. Ich bin nicht irgendwie geboren, ja, so der Beste darin, seinen Leuten eine Vision zu pitchen, dann sagen die, hier sind 10 Millionen Euro. Aber was man beeinflussen kann, und das hast du ja auch mitgekriegt, jeden Monat, immer pünktlich, nie einen Tag zu spät, immer der erste Montag der nächsten Woche, kommt nicht nach 10 Uhr das Update. Da ist immer Progress drinnen, da wird jeden Monat krass executed. Und da kann keiner was gegen sagen. Und wenn du 2 Jahre an empirischen Daten generierst, wo du sagst, jeden Monat, immer pünktlich, konsistent, habe ich delivered, dann gehen die Dinge halt auch voran. Und das ist auch mein letztes Wort an Gründer, die zuhören, die Organisationen aufbauen, die sagen so, ist irgendwie keiner investiert gerade, kenne ich, nur zu gut. Das Beste, was man machen kann, ist sagen, so ist es jetzt. Ich execute so hart ich kann jeden Monat und ich mache es undeniable. Ich zeige den Leuten, dass wir jeden Monat guten Progress machen. Ich fasse das zusammen. Ich kann in die letzten 24 Updates schicken und die wissen immer, okay, bei uns geht's voran. Und das ist eine Sache, die psychologisch zumindest mir enorm geholfen hat, weil ich gewusst habe, am Ende kann ich immer am stärksten executen und das kann mir keiner abreden, wenn ich das zeigen kann. Und damit konnten wir dann auch racen und weiterkommen. Und ich glaube, das ist wirklich ein universelles Prinzip, das ich auch immer mit Gründern bespreche. Wenn du das gut machst, dann kannst du wirklich eine geile Firma damit aufbauen und wirst auch langfristig das Kapital racen, das du brauchst. Ich hoffe, dass das den Leuten, die heute zuhören, auch irgendwie hilft.
Da bin ich mir sicher. Daniel, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Daniel hat, glaube ich, mal richtig tief blicken lassen, was er aktuell mit eBoarder eigentlich baut, wie das angefangen hat und wo das eigentlich hinführt. Und wie man das Vertrauen baut, dass die besten Leute mit einem arbeiten wollen, warum das Zeit braucht, warum er aber auch immer gesagt hat, hey, ich muss das nicht alleine machen, ich muss die besten Leute auch begeistern, mit mir an den Themen zu arbeiten. Und ich glaube, was, wenn Daniel eine Sache kann, dann das. Da ist er wirklich Weltklasse drin, zu sagen, hey, ich muss nicht so tun, als ob ich der Beste in irgendwas wäre. Ich kann einfach die besten Leute mit hinzunehmen. Dann mache ich lieber den Kuchen für alle größer, als irgendwie von meinem kleinen Kuchen mehr zu behalten. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass doch den Podcast gern auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast ein Abo da und empfiehl die Episode an jemanden, der es hören muss. Entweder, weil es potenziell relevant wäre, mal mit eBoarder zu arbeiten oder auch einfach, um Einblicke zu bekommen, um selber Gedankenmuster zu verstehen und zu sagen, hey, wie treffe ich vielleicht bessere Entscheidungen? Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode Unicorn Bakery. Ciao, ciao.